I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge I Went to Films. Heute schauen wir Blade Runner von Ridley Scott. Ich bin Martin und Markus, du hast den Film ausgesucht. Warum?
Ja, zum einen ist es natürlich einer der bekanntesten, beliebtesten Science-Fiction-Filme, die es überhaupt gibt, muss man ja so sagen. Ist auch für viele ein All-Time-Favorite. Und ich habe ihn auch deswegen ausgewählt, weil er, wie wir ja auch gleich sehen werden, zumindest am Anfang im November 2019 spielt. Und ich mir dachte, das ist doch ein ganz guter Anlass, ihn sich jetzt auch mal anzuschauen und zu gucken, wie hat man sich denn im Jahr 1982 das Jahr 2019 vorgestellt.
Ja.
Und ja, das fand ich eigentlich einen netten Zufall, dass das gerade passt. Und deswegen dachte ich mir, irgendwann hätten wir den Film sowieso besprochen. Und warum nicht jetzt dann, wo es gerade passt?
Finde ich eine sehr gute Erklärung dafür.
Ja. Möchtest du vorab noch Ich möchte dazu sagen, ich bin jetzt nicht einer der absoluten Überfans des Films. Also ich finde ihn einen guten Film, klar.
Ja.
Ich bin jetzt aber nicht einer von denen, die ihn in ihre ewige Top-Ten-Liste oder so steckt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich bin mir auch noch nicht schlüssig, aber ich denke, so in der Top 100 sollte er auf jeden Fall drin sein.
Selbst da bin ich mir nicht sicher, ob ich das so sagen würde am Ende des Tages. Aber das kann ich gar nicht hundertprozentig sagen.
Na gut, ich würde vorschlagen, wir schauen ihn uns zusammen an und werden darüber reden. Und genau, dann können wir am Ende nochmal gucken, ob sich das bestätigt oder nicht. So eine Top-Liste ist ja auch immer eine Geschmackssache. Vielleicht auch ändert sich da zwischendurch was. Wir sind auf jeden Fall immer sehr gespannt.
Ja, dann wir haben auf die Aufnahme direkt bei 0,000 angehalten, also die Blu-ray. Wir schauen die Blu-ray auf Deutsch, für alle, die es wissen. Und wir schauen den Final Cut. Das ist ja bei diesem Film nicht ganz unwichtig zu erwähnen. Da gibt's ja mehrere Fassungen noch. Und ich würde sagen, ich zähle runter von 3 und dann starten wir den Film. Und die Zuhörer zu Hause können das dann auch. So, 3, 2, 1 und go. Und wir sehen das ungewöhnliche Logo mit dem Baum.
Ja, das baut sich so zeilenweise auf.
Genau, von der Lad Company. Geht's dir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gefragt habe, aber geht's dir nicht auch so, dass du bei fast jedem Film, den du anschaust, das Gefühl hast, das Logo von einer Produktionsfirma zu sehen, die du noch nie vorher gesehen hast?
Ja, ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass das ganz oft so ist, dass es Produktionsfirmen gibt, die einfach nur diesen einen Film oder sehr, sehr wenige gemacht haben. Ja. So, Harrison Ford spielt natürlich mit.
Genau, als Top-Title.
Genau, und jetzt Blade Runner in roter Schrift.
Genau. Rutger Hauer, der den Antagonisten des Films spielt. Auch sehr zurückgenommene, ein sehr zurückgenommener Vorspann.
Ja, wir haben im Prinzip ein schwarzes Bild und es werden einfach nur statisch die einzelnen Namen eingeblendet.
Genau. Und dazu diese schöne, ruhige, leicht melancholische Musik sogar.
Ja.
Die sich so langsam aufbaut. Von Vangelis.
Die Musik, genau.
Wann hast du den Film eigentlich das erste Mal gesehen? Kannst du das ungefähr sagen?
Ja, das ist noch nicht so lange her. Das war dieses Jahr.
Ach, tatsächlich. Aber nicht in Vorbereitung auf diese Folge, oder? Oder doch?
Ja, da ziehst du mich jetzt etwas aus, aber ja.
Okay, das ist ja nicht schlimm.
Genau, dafür machen wir ja das Projekt.
Genau. Und Regie Ridley Scott, einer der auch ganz Großen seines Fachs. Ja, wir fangen an mit dieser
Introduction
mit dieser,
eigentlich, oder?
Was genau, ist das? Ja, genau. Mit dieser Exposition ist, glaube ich, auf Englisch richtig. Genau, die Tyrell Corporation wird vorgestellt und wir erfahren, was Replikanten sind.
Ja. Was sind das nochmal?
Im Prinzip so eine Art Androiden, ne? Die, die nicht rein technisch sind, sondern die, glaube ich, auch so ein bisschen was, so ein bisschen was Organisches drin haben, glaube ich, war auch so ein, ich weiß nicht mehr, ob das da so explizit erwähnt wird oder ob ich das hier irgendwo in meinen Recherchen habe, aber.
Nee, ich glaube, das wird erwähnt. Also die die sprechen ja auch immer davon, die einzelnen Protagonisten, die auch sagen, die sich sehr gut auskennen mit dieser biochemischen oder oder eben nicht gut auskennen mit der biochemischen Zusammensetzung. Also ich glaube, das kommt im Film durch.
So, und da haben wir's. Los Angeles, November 2019. Also ein hochaktueller Film.
Ja.
Ein hochaktueller Film.
Und gleich das erste Bild ist sehr, sehr gigantisch.
Ja,
genau. Wir sind in der Metropole. Es ist dunkel und wir sehen ganz viele Lichter.
Genau.
Und auch so Feuerbälle, ne?
Ja, das sind wahrscheinlich diese Fabriken, sollen das, denke ich, sein.
Oder was das sieht so ein bisschen aus, ja, so aus wie auf so Bohrinseln, wenn da so dieses Gas abgefackelt wird.
Ja, ich glaube sogar, das ist das sogar eigentlich, was sie dann da rein kopiert haben in den Film.
Ja, das kann gut sein. Ja, wir fahren langsam über diese Landschaft, also über diese Stadt. Es ist keine richtige Skyline in dem Sinne. Ja. Es ist einfach so ein Lichtermeer. Und jetzt haben wir das Auge ganz kurz nur gehabt.
Ja. Wir sehen gar nicht, wo es endet, ne?
Nee, überhaupt nicht. Kein richtiger Horizont. Und jetzt sehen wir diesen leuchtenden, ja, fast schon pyramidenartigen Bau. Mhm. Wieder das Auge.
Ja.
Also wenn jetzt nicht Los Angeles vorne dran gestanden hätte, könnten wir auch irgendwo im All sein. Es sieht ja irgendwo abgespaced aus.
Ja, wir sind ja auch in der verrückten, wahnsinnigen Zukunft des Jahres 2019.
Ja, wer hätte das gedacht? Und ich meine, wir sind ja nah dran, ne?
Ja.
Gut, aber es wird noch geraucht. So, wir sind in einem Büro der Tyrell Corporation. Wir haben diese rotierenden Ventilatoren an der Decke. Die Luft ist diesig und der Mitarbeiter setzt sich auf seinen Stuhl.
Und wir werden jetzt auch Zeuge des Volk-Kampftests, glaube ich, heißt er, ne? Wie mit dem versucht wird, die Replikanten von Menschen zu unterscheiden.
Mhm. Also er hat das jetzt IQ-Test genannt, ne?
Ja, vielleicht um ihn, entweder ist es, ich weiß nicht, wie es im Original heißt, entweder ist es ein Übersetzungsfehler oder das ist einfach ein Trick, ne?
Mhm, ja. Aber dieses Gerät, was er da benutzt, also irgendwie dieser Scanner, der hat ja auch diesen roten Punkt in der Mitte. Das hat ja so ein bisschen was auch wie dieses von Stanley Kubrick, ne? Von HAL, dieses Auge.
Ja. Ja, doch, das kann ja durchaus eine erste Idee gewesen sein. Also ja, vielleicht sogar eine bewusste Anspielung, wer weiß.
Ja. So, der Mitarbeiter von der Tyrell Corporation stellt jetzt so provozierende Fragen und das Gerät misst irgendwie die Reaktionen, indem es die Pupillenreaktion aufnimmt und dann auswertet.
Mhm, genau. Das ist quasi der Versuch, die Person zu identifizieren, entweder als Mensch.
Mhm.
Oder eben als Replikant, der eben zwar humanoid ist, aber kein Mensch. Und
ja.
Genau. Wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher bin, wie das eigentlich funktioniert, dieser Test. Also wie es 100%...
Ja, er hat es ja gerade erklärt, also der versucht sozusagen die emotionale Reaktion zu analysieren. Und darum geht es. Und wahrscheinlich können diese Replikanten Emotionen nicht richtig darstellen, sondern nur so in so einem Lerneffekt, aber nicht in echt. Und wahrscheinlich ist das das Unterscheidungskriterium. Also es hat ja ein bisschen was von so einem Lügendetektor, ne?
Ja. Die Frage ist halt, ab wann ist man, das ist auch eine schöne Aufnahme.
Ja, und Pan Am-Logo oben, links. Ja.
Genau. Übrigens, Ridley Scott hatte wohl zeitweilig auch vor, den Film in Hongkong drehen zu lassen.
Also es hat ja auch viel so diese, also mit diesen Schriftzeichen, die wir hier sehen. Und immer jetzt haben wir, glaube ich, das erste Mal diesen Werbezeppelin gehabt, der immer irgendwie von dieser...
Übrigens, diese Regenschirme mit dem Neonröhren, die gibt's inzwischen tatsächlich. Die hat irgendeine Firma hergestellt.
Ach ja, witzig.
Kann man als Merchandise kaufen.
Ja, nicht schlecht. Ist ja gar nicht so schlecht. Ich meine, da hast du ein bisschen Licht, ne? Du wirst gesehen.
Ja.
Aber wir erkennen natürlich auch hier in dem Szenenbild, was ich einfach richtig klasse finde, diesen Neon-Look, den man einfach auch damals hatte.
Ja. Und gerade Blade Runner ist ja symptomatisch ist das falsche Wort, aber ist ja geradezu ein Paradebeispiel für den sogenannten Cyberpunk dann auch geworden. Was insofern lustig ist, dass er dann noch einen Zeppelin nimmt, der eher dann Richtung Steampunk gehen würde. Ja, und wir haben jetzt den ersten Auftritt von unserer Hauptfigur. Wie er sich ein paar Nudeln bestellt. Man weiß auch gar nicht so genau, wo man sich befindet, wenn nicht Los Angeles dran gestanden hätte. Immer noch nicht.
Nee.
Also wäre man vorhin ja noch hätte sagen können, okay, es könnte eine amerikanische Stadt sein, würde man jetzt ja sogar auch eher sagen, wir sind in Asien.
Ja, das stimmt. Soll das vielleicht so eine Art Chinatown, also so ein bisschen so Viertel sein, oder?
Ja, das ist bestimmt, oder hat sich die Entwicklung, ich weiß gar nicht, ob das in dem, den Roman hast du wahrscheinlich auch nie gelesen,
oder? Nein.
Nee, den habe ich auch nicht gelesen, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwie auch darum geht, entweder sind da sehr viele Leute geflohen, oder es soll sogar so eine Verbindung sein zwischen denen. Aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, was da stand, bevor ich jetzt etwas Falsches sage. Übrigens, ein paar der Bildschirme, die wir gesehen haben vorhin, das sind recycelte Bildschirme von Alien.
Also vom
ersten Alien, den Scott ja auch gedreht hat. Und irgendwo bei diesen Dächern von den Hochhäusern soll wohl auch ein Modell des Millennium Falcon mit verbaut worden sein. Also das zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht sogar so ein verbauter Millennium Falcon ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich habe auch gedacht, ist das, also sieht man Star Wars da drin, aber ich finde, es ist sehr, sehr eigen. Also es ist ein sehr, sehr schöner eigener Look, diese ganze Kulisse mit auch diesen Lichtern. Und da, bei diesem Bahnhof, sage ich mal, habe ich immer irgendwie an New York Central Station gedacht.
Mhm.
Ja. Weil das auch diese amerikanischen Hallen hat, also, ne, wie man das irgendwie so aus von Fotos kennt. So. Jetzt muss er da beim Chef antanzen. Ja. Aber ist er denn überhaupt sein Chef? Nicht wirklich, ne?
Er wird zurückgeholt. Er hat sich ja eigentlich zur Ruhe gesetzt. Er wollte keinen Blade Runner. Blade Runner sind ja die Leute, die Replikanten jagen in dieser Welt. Aber genau das wollte er nicht mehr sein. Und jetzt wird er nochmal hergeholt, weil diese fünf Replikanten nochmal zurückgekommen sind. Aber der Typ sieht auch ein bisschen schmierig aus.
Ja. Ist dir sein komisches Armband aufgefallen?
Warte, ich guck gleich nochmal, aber ich hab das jetzt instinktiv als Uhr gesehen.
Jetzt sieht man es nicht. Nee, es hatte halt so zwei Flächen, eine rote und eine blaue.
Aha. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, er sieht eigentlich aus wie so dieser typische, schmierige, korrupte Polizist für einen Film.
Ja, genau. In Obwohl Gotham das, City.
Ja, genau. So der Anti-Gordon quasi.
Stimmt, der Anti-Gordon. Aber auch komisch, dass diese einfachen Cops da auch so wirklich so ein echt, also überhaupt nicht schönes Büro haben, ne? Und auch mit diesen Lamellenfenstern. Ah, und jetzt sein Kollege hat sich ja eben dieses...
Das erste Mal ein Origami-Tier. Was ja später auch noch mal vorkommt.
Jetzt wird ihm das Verhör noch mal vorgespielt von...
Ja. Auch sehr schön dieser Blaustich hier. Dass die Szene komplett monochrom gehalten wird.
Ja, passt aber gut.
Genau, passt dann auch schön doch zu dem Rauch dann davor. Mhm. Das gibt dem Ganzen sogar noch so eine Art Unterwasseratmosphäre, finde ich.
Ja, auch mit, ja, genau, dieses Zusammenspiel zwischen dem Licht, was von außen immer so reinkommt, was auch nicht, was sich auch so ein bisschen bewegt. Und dazu diese Zigarettenrauch und natürlich der blaue Bildschirm, der ja auch, ne, also diese alten Röhrenbildschirme haben ja auch immer so einen Blaustich.
Mhm. Auch schön jetzt die quasi Geburtsdaten der Replikanten, die wir ja, da sehen.
2017, oder was? 10. April 2017.
Ja, genau. Die anderen sind, glaube ich, 16 noch teilweise. Was damals ja unvorstellbar in der Zukunft war, aber jetzt Vergangenheit ist. Oh, wir haben hier die Einführung des Antagonisten des Films.
Aber auch in der Polizeisituation, also ne, wir begegnen dem jetzt nicht das erste Mal auf der Straße.
Nee, genau, das meine ich ja. Er wird indirekt eingeführt und wir erfahren erstmal, was das für ein Typ ist von jemand anderem, ohne dass wir ihn sehen. Lustmodell.
Wird aber auch nicht näher erklärt, oder? Ach doch, für die Militärclubs. Muss man ja, das? Ja. Nein,
ja, muss man gut, nicht. Ja, aber muss man das wirklich näher erklären?
Nee, das ist ja
tatsächlich, wenn man ehrlich ist, ist das ja tatsächlich das, wo wir am nächsten dran sind heutzutage.
Das stimmt, ja.
Ja, und wir haben eben die Erklärung, dass sie 4 Jahre Lebenserwartung noch haben. Ich muss sagen, dieser Erklärungsblock ist mir fast ein bisschen zu lang. Da ist mir zu viel Tell und nicht Show drin. Und großes Product Placement jetzt.
Ja, wieder.
Ich weiß nicht, wie dir das geht. Mit diesem Block, den wir gerade hatten.
Doch, also, meinst du mit dem Product Placement, oder?
Nee, dieser Block, den wir da gerade hatten, wo jetzt lang und breit alles erklärt wird.
Ja, die Einführung.
Was vielleicht ein bisschen zu viel am Stück ist. Das hätte man vielleicht etwas flüssiger einfügen können und nicht einfach nur so einen Erklärblock
da reinpacken. Ja, das ist so ein bisschen wie so alte normale Serien mit Cops, ne, wo sozusagen der Verdächtige vorgestellt wird und also Tatort zum Beispiel, ne, da wird dann auch irgendwie so ein Foto gezeigt und dann kommt die Geschichte dazu und die Facts, die man so hat und dann wird drüber geredet. Ja, aber guck mal, die Lichtstimmung hat sich jetzt geändert. Wir haben jetzt eher Orange, ne? Also wir waren ja eben sehr blau, jetzt sind wir im Orangen und wir sehen jetzt nochmal diese abgefahrene Pyramide.
Wir haben überhaupt keine Ahnung, was für eine Tages- oder Nachtzeit es ist.
Nee, das stimmt. Also das Licht macht so eine morgendliche oder abendliche Stimmung, aber eigentlich, wenn wir das...
Sehen wir überhaupt Sonnenlicht in dem Sinn? Ich glaube, das sehen wir nur ganz am Ende in diesem Traum mit dem Einhorn, ne?
Ja, das kann sein. Müssen wir mal weiter drauf achten. So, und jetzt sind wir das allererste Mal bei
der Tyrell Corporation und sehen Sean Young, die Rachel spielt.
Genau. Und natürlich den Dr. Eldon Tyrell, höchstpersönlich.
Der Dialog, den wir gerade hatten über die Eule, der bezieht sich darauf, dass offenkundig Eulen ausgestorben sind. Oder fast ausgestorben sind.
Betrifft das denn nicht alle Tiere irgendwie?
Ja, also das ist aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass es im Roman so ist, dass die Eulen als erstes ausgestorben sind, irgendwie so. Also die Eulen haben da nochmal eine besondere Bedeutung.
Ja.
Aber es wird tatsächlich so ganz, das finde ich wiederum eine sehr elegante Einführung des Themas, dass im Prinzip die Tiere ausgestorben sind und es nur noch, oder fast nur noch unechte Tiere gibt und echte Tiere entweder komplett verboten sind zu besitzen oder nur noch für die Allerreichsten überhaupt erschwinglich sind.
Ja, und hier muss ich auch sagen, ich finde sein Anwesen mit dem Zeug, was da so rumsteht, zum Beispiel dieser Reichsadler, der da hinten an der auf dieser Stele steht, das hat schon irgendwie was Nazi-mäßiges, oder?
Ja.
Da soll da wahrscheinlich so ein bisschen dieser Größenwahn einfach noch mit
gezeigt werden. Ja, das kann schon durchaus sein. Das kann schon durch, wobei natürlich jetzt Adler nicht nur
nein,
Symbol der Nazis war.
Das ist richtig, aber ich meine ist ja gerade
generell ein Herrschaftssymbol.
Das ist richtig, aber jetzt hier mit diesem goldenen Look einfach dabei und dann diese Halle, in der er da residiert. Das hat schon was, aber hier guck mal, wir sehen doch eine Sonne. Aber irgendwie
unwirklich. Stimmt, du hast recht, wir sehen die, aber ja, die sieht offenkundig ist der Smog so stark geworden.
Ja.
Dass man die Sonne kaum noch sieht.
Das stimmt. Also ich muss sagen, dass mir von dem Alden Tyrrell diese Brille einfach so gut gefällt. Das ist so geil. Mhm. Also das ist ja wirklich, absoluter Nerd.
Ja, auch so eine alte Mann, ne? So
ja.
80er Jahre alter Mannbrille.
Genau. Ist im Prinzip wie so eine Hornbrille halt ohne den dicken Rand.
Ja. So, und wir haben jetzt den Test bei Rachel, was ja eine der großen Fragen des Verlaufes des Films ist, zumindest im Anfang, nämlich ob sie ein Replikant ist oder nicht, was ja dann später auch sie in eine große Sinnkrise stürzt und dann ja auch kurze Zeit später die nächste Frage, die große Frage des Films aufwirft, nämlich ist Deckard ein Replikant? Mhm. Aber ich glaube, die Frage stellen wir uns erst später.
Das würde ich auch sagen. Guck mal, es ist sehr schön, wie die Pupillen ausgeleuchtet sind, ne, mit diesem, die leuchten
das quasi ist, von innen. Das ist eine Technik, die Fritz Lang übrigens erfunden hat.
Oh, das ist ja spannend.
Ja.
Ja, weißt du Näheres dazu? Also wie das dann funktioniert?
Ja, Sekunde, ich muss es mir gerade durchlesen nochmal. Also das Licht wird in das Auge der Schauspieler gelenkt mit einem halb verspiegelten Glas in einem 45-Grad-Winkel an der Kamera.
Ah, okay.
Der Test ist auch ganz schön lang, ne?
Ja, was sagt er? Hat er nochmal, er sagt ja gleich, glaube ich, so 20 bis 30 Fragen hat so ein normaler Test, um herauszufinden, ob jemand Replikant ist oder nicht.
Ja. Was natürlich auch heißt, sie ist ganz schön unterkühlt, ne?
Mhm.
Wenn sie kein Replikant ist.
So, Rachel soll jetzt kurz den Raum verlassen. Sie steht auf, hat vorher die Zigarette ausgedrückt.
Jetzt kommt das.
Die Frage, genau. Wie viele Fragen sind gewöhnlicherweise erforderlich, um jemanden als Replikanten zu enttarnen?
Mehr als 100, also wir wissen.
Oh.
Wir wissen nicht mal wir wissen, es ist mindestens 3 bis 5 mal so viel wie normal, aber wie viel? Das ist natürlich auch ein harter Satz. Rachel ist ein Experiment. Aber sie gehen mit den Replikanten auch sehr, sehr hart um. Also sie versuchen, die sehen zwar aus wie Menschen, aber sie versuchen sie gar nicht zu vermenschlichen. Nur mit der Ausnahme, dass sie das Töten eben nicht Töten nennen, sondern in den Ruhestand schicken.
Ja, das stimmt. Und von den Replikanten kommt ja so ein bisschen dieser Vorwurf, die sind die Sklaven, ne? Also das, das ist ja auch, genau, ne? Das ist also, ja sozusagen deren Problem.
Ja, und hier haben wir nochmal einen Grund gesehen, warum so viel Smog wahrscheinlich ist, dass wir die Sonne kaum sehen.
Ja, weil überall jeder irgendwas abfackelt.
Ja.
So. Enjoy Coca-Cola. Wieder die große Reklame. Wieder
Product Placement.
Product Placement, ja. Und es ist am Regnen, ne?
Also, zur Abwechslung und schon wieder Coca-Cola.
Ja, also sind die da irgendwie mit beteiligt gewesen oder soll das einfach so dieses nicht, Urbane widerspiegeln?
Ich gehe schwer davon aus, dass sich Warner das hat bezahlen lassen, dass da Coca-Cola steht. Mhm. Aber
hast du das gerade gesehen, dass der Mann, der die Tür aufgemacht hat, ein Atemgerät anhatte? Wir sahen ihn nur ganz kurz.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht wahrgenommen.
Das war wirklich nur ein ganz kurzer Moment.
Okay.
So, jetzt
auch eine schöne Lampe.
Gehen die da in den, ja, genau. Und macht auch so Geräusche, so bzz, bzz, und flackert. Und der eine Inspektor ist da wieder am Origami basteln, während die anderen beiden sich die Wohnung angucken. Wir sind jetzt gerade in der Wanne und finden dort diese, was ist das, Schuppe oder Stück Haut oder was das ist?
Das ist doch die Schlangenschuppe, oder?
Ach ja, genau, das ist die Schlangenschuppe, genau, richtig. Hm. Und die kommt jetzt in dieses Tütchen und wird als Beweisstück gesichert. Und wieder ein Origami.
Ja. Das ist jetzt wieder auch sehr schöne Neon-Werbung. Oh, das Atari-Logo auch dabei.
Ja, stimmt, ja, echt gut. So, die Schublade wird aufgezogen.
Mit dem Schwarzlicht.
Ja. Und jetzt findet er ja die Fotos. Genau, sind die eigentlich, das habe ich noch nicht ganz verstanden, sind Fotos erlaubt oder nicht?
Das ist eine gute Frage. Also, das habe ich mir eigentlich nicht gefragt, ob Fotos erlaubt sind, aber es geht nicht darum, ob diese Fotos echt sind oder so.
Ach so, oder genau, als ob man die sozusagen nur zur Tarnung sich hingelegt hat.
Ja.
Ja, das kann sein.
Beziehungsweise, ob die, glaube ich, die Replikanten kriegen ja so falsche Erinnerungen. Jetzt dürfen wir natürlich nicht den ersten Auftritt unseres Antagonisten verquatschen.
Nee, genau. Und zwar spricht er jetzt mit dem, der eben bei dem Verhör war und den Mitarbeiter von der Tyrrell Corporation niedergeschossen hat.
Mhm.
Haben wir zudem nochmal einen Namen? Also ich meine nicht...
bestimmt auch einen Namen, aber
gut, der war nicht so wichtig.
Ich habe ihn jetzt... Nee, der ist ja nicht... Okay.
Also jedenfalls Polizei, ist der
Männer.
Roy jetzt mit ihm im Gespräch und nimmt ihn mit. Und die sind auch irgendwie nicht so ganz in der besten Gegend, habe ich den Eindruck.
Gibt's überhaupt gute Gegenden in diesem Film?
Ja, weiß ich nicht.
Außer diesen Turm von der Tyrrell Corporation.
Ja. Und da ist auch wieder über dem Eingang
ist auch
Ei. Guck mal, da steht sogar auch Ei dran, ganz fett, an der Seite, neben dem Eingang.
Ja, klar. Ja, das ist ja dieser Typ, der diese Augen macht.
Ja, und er holt mit einem Stäbchen so ein Auge raus. Alles
was ist wahrscheinlich auch vereist. Synthetisch ist. Ja. Das ist mir aber auch nicht ganz klar, warum das alles so unter in der Tiefkühlung ist. Weil normalerweise müsste doch das Auge auch einfrieren.
Das stimmt, aber vielleicht ist das einfach in so einer Lauge eingelegt, in so ein Mittel, was nicht friert, aber trotzdem konserviert. Mhm. Irgendwas Steriles oder so.
Das kann sein.
Aber was mich wundert, dass der so ein, ich finde, das ist, sieht so ein bisschen aus wie so ein, das ist kein professionelles Labor irgendwie, ne? Das ist irgendwie so ein.
Nee, nee, das ist irgend so eine Spelunke, wo du
genau.
wahrscheinlich auf am Rande der Legalität, wenn nicht sogar komplett illegal, irgendwelche Organe kaufen kannst.
Ja, das stimmt.
Das ist ein Gedicht von William Blake, was da gerade zitiert wird.
Mit den stürzenden Engeln.
Ja.
Ich finde, der, wie sagt man, also der Augenmann, also hat ein ziemlich abgefahrenes Kostüm, also echt cool. Und der hat ja auch am Rücken so Schläuche an seinem Mantel dran. Ja. Der ist ja, glaube ich, auch ein Replikant und hat ja Probleme auch mit der Überlebenszeit, ne? Deswegen.
Ich weiß es nicht.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein ganz alter Replikant ist und der sich sozusagen eine Apparatur gebaut hat, die ihn einfach noch länger überleben lässt. Aber guck mal, der sieht ja uralt aus. Und hat auch so einen komischen Anzug an, so eine Haube über dem Kopf. Ja, genau. Und jetzt kommt ja auch der Begriff, also Morphologie und Lebensdauer. Das ist ja das Problem der Replikanten. Roy hat ihn gerade gefragt, diesen Augenmacher.
Der Augenmacher.
Der Augenmacher.
Ja.
Aber vielleicht aber ist es
nicht,
auch,
ich weißt du was? Ich glaube nicht, dass das ein Replikant ist.
Meinst du nicht? Aber wenn es ein Replikant wäre, dann macht er es vielleicht kalt, damit er selber nicht so schnell altert. Vielleicht ist das gar nicht für die Augen oder für das, was er macht, sondern für ihn selbst, diese Umgebung.
Aber warum sollte ein Replikant selbstständig arbeiten dürfen? Der wäre doch schon längst in Ruhestand geschickt worden. Also in Ruhestand geschickt worden.
Vielleicht ist er auch ein Deserteur. Genauso eigentlich wie der Roy selbst auch.
Ja, aber weiß ich nicht. Ich dachte immer, die Replikanten leben nicht auf der Erde normalerweise, sondern sind nur für diese Altkolonien gebaut. Meinst du, der könnte so lange da leben? So habe ich das immer verstanden, dass die nur für die Altkolonien gebaut wurden.
Ach so. Nee, ich hatte gedacht, die leben einfach genauso unter denen auch und dürfen halt dann nicht, dürfen halt nur nicht frei rumlaufen eigentlich oder die müssen halt ihren Bestimmungen folgen. Und ich meine, Roy hat ja ein Problem scheinbar damit, dass er nicht, also dass er halt eine schnelle Alterungszeit hat, eben diese Morphologie, was er da eben genannt hat, und er sucht ja jetzt nach einer Lösung.
Ja, wobei altern die in dem Sinne oder sterben sie nicht einfach nur nach 4 Jahren?
Ja, das müssen wir gleich nochmal drauf achten. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Weil das sind ja Arbeitsdrohnen. Es wird ja keinen Sinn machen, dass die altern.
Altern in dem Sinne.
In dem Sinne,
ja.
Und dann, ne?
Aber ich glaube
auch, dass
sowas
oder auch das Lustmodell macht ja auch keinen Sinn, wenn die deutlich älter werden würde.
Ja, aber hängt das vielleicht mit dem damit zusammen, dass die im Prinzip das Problem haben, dass die ja hergestellt wurden und vielleicht da einfach der Zellverfall einfach schneller ist mit so einem künstlich hergestellten Replikanten?
Ja, ja, also dass die Zellen zwar verfallen, aber nicht altern in dem Sinne, glaube ich.
Ah, so, ja, das kann sein. Ja, 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 richtig. Deswegen müssen die ja auch, die wachsen ja nicht, glaube ich, so wie Kinder oder so.
Ja, ja, genau, die werden ja gleich so hergestellt.
Genau, richtig.
Das meine ich
damit. Ja.
Ganz schön hohes Gebäude.
Ja, warte mal, er fährt jetzt in den
97. Stock. Ja. Ja. Und hat die ganze Aufzugfahrt nicht mitgekriegt, dass sie mit im Aufzug war.
Mhm. Und natürlich war er dann so erschrocken, dass er gleich die Waffe ziehen musste.
Ja gut, das ist wahrscheinlich eine... Ja, wir sehen ja gleich Deckards Apartment.
Ja.
Das wurde übrigens gebaut nach Entwürfen von Frank Lloyd Wright für das Ernest Brown House, was auch in Los Angeles liegt.
Okay. Also er...
Also das ist tatsächlich Frank Lloyd Wright Design teilweise, was hier drin steckt. Ja, da sehen wir mal eine Sache, die wo die Zukunftsvision nicht ganz aufging mit diesem großen Klotz als Bildschirm. Das wäre ja heute ein Flachbildschirm. Ich weiß gar nicht, hat irgendwer Flachbildschirme vorausgesehen? Außer jetzt so, also bis so, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre? Also bei 2001 haben wir diese komischen Tablets gehabt, aber ansonsten. Ja, und jetzt erzählt er ihr Erinnerungen, die er eigentlich gar nicht wissen darf, weil das ihre Erinnerungen sind, aber sie erfährt, dass das die Erinnerungen von Tyrells Nichte sind.
Und wir haben auch wieder so ein bisschen abgefahrene Musik, ne? So ein bisschen spacig im Hintergrund.
Ja, ja, weil ne, die auch das unterstützt, was sie jetzt fühlt, weil für sie natürlich jetzt eine Welt zusammenbricht, weil sie merkt, sie ist kein Mensch.
Ja, diesen Konflikt zu verstehen, das ist echt schwierig, ne? Also.
Ja, ja, er rudert ja jetzt auch wieder zurück.
Ja, also Rick hat ihr gesagt, nicht, dass sie kein Replikant ist, um sie, ja, dass sie nicht so traurig ist. Aber Rachel weint, ne? Das heißt, ja, die sind ja eigentlich, Unrecht, ne? Das heißt, die Replikanten sind eigentlich ziemlich gut, also ne, ziemlich original gebaut mit den Emotionen, aber wissen, also denken, also hoffen eigentlich auch selber, dass sie eben keine Replikanten sind. Oh mein, wie grausam das eigentlich ist, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil du ja als Replikant de facto ein Ding bist.
Ja.
Oder maximal ein Tier, aber ne, auch was deine Rechte angeht. Im Prinzip wirst du ja dann.
Ja, Rachel geht. Wir hören Klaviermusik, die so vor sich hin plätschert.
Und plötzlich geht auch dieses Licht aus, was da hinten war.
In der Küche das?
Ja. Hast du eigentlich gerade gelesen, was da auf der Rückseite stand von
dem? Nee, ich konnte dich so schnell nicht sehen. Hast du es gelesen?
Nee, ich hab's auch nicht gelesen.
Ja. Aber ich finde, er trinkt ziemlich viel und oft eigentlich in dem Film, ne? Also, ich glaube, das erste Mal war ja, als er seine Nudeln essen wollte, da hat er, glaube ich, einen Drink gekriegt, dann bei dem Cop im Büro. Da hat er auch gleich zwei, also hat er ja zwei eingegossen. Und guck mal, Polaroid, wieder Product Placement.
Polaroid, ja. Ja,
stand unten drauf auf dem Foto. Ja. Aber ich muss sagen, mir gefällt unglaublich gut das Licht. Guck mal, ja, jetzt auch gerade wieder, das also er hat dieses Lamellenlicht und eben hat draußen, wie als würde ein Auto bremsen, auf einmal kommt so ein Rotstrich rein. Okay, jetzt sind wir draußen und wir sehen, okay, er ist im 97. Stock, das ist doch relativ hoch. Und da sind aber sogar Nummern auf der Straße.
Das ist weitaus noch nicht, genau, und das ist weitaus nicht der höchste Stock.
Nee. So, ja, und wir lernen unsere
Deborah Hannah als Pris kennen.
Genau. Sie geht da in dieser, was ist das, Gasse oder so vorbei. Also es dampft irgendwie überall.
Ja, sie versteckt sich ja gleich im Müll.
Ja, und sie sieht auch nicht unbedingt glücklich aus. Sie hat ein richtig verschwitztes Gesicht. Ich weiß nicht, ob das so die Atmosphäre oder irgendwie so die Temperatur da widerspiegeln soll. Jetzt fährt so ein komischer Bus daran vorbei.
Na, sie scheint ja auch die am wenigsten oder am wenigsten an dieses Leben angepasste Figur zu sein.
Ja, so ein bisschen die Rebellin, ne, so vom Habitus.
Nee, eher finde ich so diejenige, die am meisten Schutz braucht.
Ja?
Finde ich eher, ja.
Ach so, jetzt zumindest meinst du in der Einführung hier, oder?
Ja, ja.
Okay, ja, jetzt vergräbt sie sich unter, das ist halt ein bisschen witzig, dass da so viele Zeitungen liegen, ne? Also scheinbar gibt es 2019 noch so viele Zeitungen, dass man da einen ganzen Zeitungsmüllberg machen kann. So, guck mal, Million Dollar läuft da irgendwie in dem Kino. Hast du das gesehen?
Ja.
Million Dollar.
Und auch auf Spanisch. Nehmen.
Ah ja. So, und jetzt lernen wir noch jemanden kennen.
Ja.
Aua.
Kann sie denn Schmerzen fühlen?
Nee, ich habe das jetzt mal gesagt.
Aber das ist eine interessante Frage.
Ja.
Können die Replikanten Schmerzen fühlen?
Ich glaube ja, weil Roy doch am Ende nochmal sich diesen Dorn durch die Hand jagt, um was zu spüren, glaube ich. Also ich glaube, er wollte sich damit anstacheln. Also vielleicht ist das Empfinden etwas anders bei denen. Okay, Pris lernt Sebastian kennen, der genau in diesem abgefahrenen Gebäude wohnt.
Mit diesem etwas seltsamen Outfit. Sieht irgendwie aus, als ob er so eine Decke von, den Deckel von so einer Mülltonne auf dem Kopf tragen würde, finde ich. Sehr gut.
Stimmt. Aber der Hut hat auch so ein bisschen dieses, so, weiß ich nicht, es geht so ein bisschen in die Richtung dieses 1920er New Yorker Arbeiter-Ding.
Mhm.
So von diesem Stil. Okay, er nimmt Pris mit rein. Und jetzt sehen wir wieder diesen komischen Zeppelin, der so komisch glitzert und blinkt und so eine Art Suchscheinwerfer hat, aber ich glaube, das ist jetzt einfach nur, um Show zu machen, ne? Die wollen, glaube ich, auffallen mit diesem Zeppelin.
Ja, das ist ein Werbeding, ne?
Ja. So, die beiden fahren mit dem Fahrstuhl nach oben. Es ist total neblig in diesem riesen Treppenhaus. Also es ist so ein Lift, den man von außen sieht, der und quasi in so einem
komischen.
Genau, die Suchscheinwerfer.
Vom Zeppelin sind die, ne?
Ja. Oder? Ich nehme an, ja, das müsste der Zeppelin sein, ja. So. Das ist ein nasser Boden.
Das ist eigentlich auch komisch. Wir haben diese Riesenstadt, wo offensichtlich so viele Menschen wohnen, dass die Häuser über 100 Stockwerke hoch sind und dann steht so ein komplettes Gebäude einfach mal leer.
Das ist wirklich seltsam, ja. Und wir haben jetzt auch eine ganz psychedelische Musik im Hintergrund. Hast du das gehört? Dieses, es hat immer von rechts nach links gewandert, so im Stereo, dieses.
Ja, und jetzt sind wir auch irgendwo zwischen Alice im Wunderland und Albträumen.
Ja, stimmt.
Oder Fieberträumen gelandet.
Genau, das sind diese selbstgemachten, was sind das dann, Replikanten auch? Ja, sagt, würde man wahrscheinlich.
Vermute ich ja. Ich bin so eine Art Weise.
Ja. Ja, du hast recht, es ist einfach eine Riesenwohnung. Und in dieser Riesenstadt, wo scheinbar, also wo es auch Gebäude mit über 97 Stockwerken gibt, die auch scheinbar bewohnt sind, hat er hier einfach Platz.
Ja.
Wir sind jetzt wieder bei Rick eigentlich zu Hause, oder? Ja, genau. Wir haben einen schönen Schwenk auf, ja, wir sehen die Waffe und den Drink, der auf diesem Piano liegt. Oder ist es sogar ein Flügel? Konnte ich jetzt nicht erkennen.
Ich glaube, es ist nur ein normales Klavier.
Ja.
Jetzt sehen wir.
Jetzt haben wir diese Traum mit dem Einhorn. Genau. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum dieser Traum. Aber Rick hat doch die Augen auf, ne? Und das wird so gegengeschnitten.
Ja, ja.
Traum und dann.
Was ist genau verstehst du nicht? Warum?
Also warum ist das ein Einhorn? Der Traum? Also ja.
Weil ein Einhorn ist was du so in dem Sinn nicht reproduzieren kannst, weil als Erinnerung, weil es ein Einhorn nicht gibt. Ich glaube, das ist das
Ding. Ah, ja, verstehe.
Das ist ja die Frage, warum es, hat man ihm eine komplett künstliche Erinnerung eingepflanzt?
Mhm.
Wenn er ein Replikant sein sollte?
Mhm.
Das ist ja letzten Endes die große Frage, auf die der Film zum Ende hin hinsteuert.
Mhm.
Und dieses Einhorn ist ja dann ein Indiz eigentlich dafür, dass er es nicht wäre.
Das stimmt. Oder man war so gewieft, dass man ihm das auch eingepflanzt hat. Aber wir wissen es nicht. Aber die Erklärung finde ich ziemlich gut. So, er hat dieses Foto jetzt in diese Apparatur gesteckt. Im Prinzip so eine Art Scanner oder Bildabtaster. Und jetzt schaut er sich da in Vergrößerung einzelne Bildausschnitte genauer an.
Und dreht das Bild ja auch nochmal, oder den Raum innerhalb des Bildes.
Das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr coole Technik.
Und ich habe sogar in meinen Recherchen gelesen, dass sowas in der Entwicklung ist. Irgendwie wohl.
Okay.
Ja. Wobei mir nicht ganz klar ist, wie das funktionieren soll.
Ja, wahrscheinlich brauchst du einfach mehrere Fotos und dann kannst du sozusagen rumrechnen irgendwie. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde hier auch schön, wie das so klackert, dieser Apparat, ne? Und er kann aber trotzdem mit Sprachsteuerung scheinbar arbeiten. Vor, zurück, vergrößern, zur Mitte.
Ja, das Geräusch klingt so ein bisschen wie ein
Diaprojektor. Ja, du hast recht, ja, Diaprojektor passt gut.
Das ist natürlich jetzt ein Bild, da kommt jetzt der Kunsthistoriker bei mir durch.
Ja,
da
gerne.
Muss ich natürlich an ein berühmtes Werk von Jan van Eyck denken, die Arnolfini-Hochzeit, wo auch ein solcher runder Spiegel im Hintergrund ist, wo wir, wo man dann auch etwas Entscheidendes drin sieht.
So, jetzt kommt aber das mit dem Winkel, ne, oder?
Genau, jetzt kommt da. Jetzt dreht er gleich.
Jetzt vergrößert er nochmal. Ah, und jetzt haben wir, das sind die Schuppen, oder? Oder was soll das sein?
Wir sehen es ja gleich, was es ist.
Ja.
Ja, ich glaube, ja.
Also es ist, glaube ich, das, ja, jetzt geht er da rum und findet.
Genau, jetzt haben wir das, was
die Person, die er gesucht hat. Ja, aber irgendwie ein skurriles Bild, oder?
Ja. Aber davon hat der Film ja so manche.
Ja, das stimmt, ja.
Also visuell ist der Film natürlich ganz groß.
Top, das ist total. Richtig. So, und er hat jetzt einen Abzug auch auf so einem Polaroid, in so einem Polaroid-Format, also vielleicht ist es sogar ein Polaroid gewesen, auch vielleicht als Requisite. Und jetzt nimmt er nochmal diese Schuppe in die Hand, die in dieser Plastiktüte drin ist und schaut sie sich an. So, wir sind wieder auf der Straße, wir haben wieder ganz viel Neonreklame, unten dampft alles und wir haben so kleine Feuer zwischendurch. Ein Polizeiauto.
Ja, das sind sogar Küchen, ne?
Stimmt, genau. So eins dieser abgefahrenen Polizeiautos steht an der Straße und blinkt. Und
der
jemand
Typ mit diesem komischen Vogel da auf dem Kopf.
Genau.
Und da hinten ein Strauß verkauft.
Ja. Das ist ja cool.
Das habe ich aber auch bisher noch. Das habe ich jetzt auch zum ersten Mal wahrgenommen.
Ja. Gut. Und Rick macht sich auf die Suche nach demjenigen, der wo diese Schuppe hingehört. Und zeigt das einer älteren Frau, die mit so einem Vergrößerungsding. Das sieht aus wie so ein Elektronenraster-Mikroskop im Prinzip, ne? Weil sie da irgendwie so auf ganz.
Wird's ja sein, wird's ja auch sein, schätze ich mal, oder?
Genau. Und weißt du was jetzt interessant ist? Sie liest diese
Seriennummer.
Ja. Das ist ja abgefahren, ja.
Ein Tier mit Seriennummer.
So, er erfährt, dass das zu einer Schlange gehört. Mhm.
Und wird gleich zu Hassan geschickt.
Genau. Wir schauen ihm hinterher, die Kamera fährt nach oben. Und verliert Rick aus dem Bild. Wir gehen an den Leuchtreklamen nach oben und dann eine Blende. Und jetzt sehen wir Rick wieder von vorne. Der kurz zurückschreckt, weil er wieder die Sträuße. Ja. Ja, wir sind jetzt irgendwie auf so einer Art Tiermarkt.
Ein Pony?
Pony wird angeboten, ja.
Ja, das waren wir ja vorhin auch schon.
Ja.
Das war ja der Fischstand, wo er die Schuppe hat.
Stimmt, aber er ist jetzt irgendwo
analysieren lassen.
Ein bisschen reingegangen, ne? Genau, jetzt geht er zu dem Schlangenexperten.
Zu Hassan.
Hassan. Und er klopft vorsichtig. Und der hat auch so ein bisschen Lupenbrille oder Juweliersbrille auf, ne?
Ja. Und natürlich muss der Ägypter einen Fes tragen.
Ja, das habe ich eben auch gedacht. Ah, okay, also die Seriennummer hat sozusagen, also scheinbar macht er das schon legal, ne? Der hat scheinbar eine Lizenz, um Schlangen herzustellen, wenn er mit Seriennummer arbeitet.
Ja, gut, ich würde ja behaupten, künstliche Tiere zu haben ist nicht illegal, sondern echte Tiere zu haben
das ist illegal. Okay.
In dieser Welt. Ja,
das kann
sofern sein, es noch welche gibt.
Ja.
Kabuki also, meets Freitag der 13.
Ja. Jetzt sehen wir hier auch so ein, ist das ein Cop gewesen? Man weiß es nicht genau, ne? Nee.
Man weiß auch nicht, was das ist für ein Laden, wo er jetzt ist.
Ja, ich weiß, wir können es ja mal Etablissement nennen, das kann ja alles sein. Es hat ein bisschen was von Karneval, weil die Leute so kostümiert sind.
Auch ein bisschen was von Eyes Wide Shut, ne? Der kam zwar später, aber
Ja. Aber so dieses, ja, das ist so dieses, auch wieder so ein bisschen 20er-mäßig, ne? 1920er Jahre. Mhm. Also auch mit diesen langen Glimmstängeln.
Mhm. Vor allen Dingen mit der Spitze, ne?
Stimmt. Okay, also Rick macht jetzt ein bisschen Druck bei dieser kurzen Befragung. Mhm. Ist denn deine Lizenz in Ordnung?
Ja.
Er will nämlich mehr über die Schlange und das Mädchen auf dem Polaroid, was er sich aus der Maschine da vergrößern lassen hat. Und
er kriegt schon wieder was zum Saufen.
Ja, genau, richtig, wieder was zu trinken. Das ist richtig. Aber er raucht nicht, ne?
Nee.
Aber guck mal, was da drin ist in dem Glas. Da waren so eklige Würmer oder so unten. So, kannst du es lesen?
Echt?
Mikalek? Nee, ich kann sie lesen. Das ist irgendeine Handschrift.
Sauklaue.
Ja, jetzt ist er an eine Art Telefon.
Ja, Videotelefonie, ne?
Ja. VIP-Phone stand da unten dran. So heißt scheinbar die Art des Telefonierens mit Bild.
Mhm.
Er ist in einer Bar unten im 4. Sektor. Das ist Rachel, ne? Oder?
Ja.
Ah, okay.
Das ist Rachel.
Ja, aber sie will nicht kommen. Oh, okay. Aber 1,75 oder so hat das, oder 1,45 hat das gekostet, das Telefonat.
Mhm.
Ich glaube, es war genau. Dollar, ich weiß nicht genau. Oh, jetzt sehe ich das erste Mal, dass Rick so eine Narbe hat, ne?
Ja, die hat halt Harrison Ford, ne?
Ach so, okay. Ich dachte, die gehört zur
Rolle. Das erklären sie doch in Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, wird das ja am Anfang in dieser Young Indie-Sequenz auch erklärt, dass er sich da das erste Mal mit der Peitsche selber getroffen hat.
Ah, okay, ja. Verstehe.
Die gehört zu Harrison Ford.
Ja. So, es scheint auch irgendwie so eine Art Club zu sein, weil so ein bisschen.
Ja, vor allem so eine Art erotischer Club, ne? glaube ich.
Ja, du hast recht. Also es ist irgendwie so ein Unterhaltungsbereich, also Unterhaltungsclub
Ein
mit Tanz, ein
Etablissement.
Etablissement, genau. Die eine Dame, die da eben im Gang gewartet hatte, hatte irgendwie so ein Prospekt oder ein Buch in der Hand, wo Moon drauf stand.
Meinst du, man kann zum Mond fliegen?
Ja, vielleicht. Und jetzt gibt er sich, glaube ich, weißt du, er spielt einen auf Journalist, ne?
Nee, er ist doch, er tut doch, als wäre er von so einer Art, genau,
Casting?
Komitee für Moral, also
Ah,
Komitee für
ja.
moralischen Missbrauch, also von so einer Art Gewerkschaft in Anführungsstrichen.
Ah, ja, okay. Ja, stimmt, ja. Fühlen Sie sich in irgendeiner Art und Weise ausgebeutet?
So, die Schlange ist übrigens tatsächlich das Haustier der Schauspielerin gewesen, Joanna Cassidy. Deswegen
Kennt
hat sie
auch.
also auch keine Probleme gehabt
Ach,
mit der.
die, ja, mit der zu spielen. Ja. Sie hat sie im Prinzip abgelegt wie so ein Schal. Ja, ich finde ein unglaublich abgefahrenes Make-up mit diesen Glitzersteinen. Weil im Prinzip glitzert so auf ihrer Haut so ein bisschen das wieder, was auch wir in der Stadttotalen, also in der Skyline sozusagen gesehen haben, dieses Glitzernde. Okay, sie ist einfach unter die Dusche gegangen, während der Rick, dieser fremde Typ, in der Wohnung noch ist.
Ja, ist doch ihre Umkleide nur, oder?
Ja, stimmt, richtig, die Umkleide. Aber er nutzt die Gelegenheit. Das ist
Das ist
mal ein
auch ein cooler
Föhn.
Föhn.
Ein sehr
Ja.
cooler Föhn, ja, mit dieser
Freihandjäger.
komischen, ja, mit dieser Haube. Ja, aber Rick nutzt natürlich die Gelegenheit, sich umzusehen.
Ja, und da sehen wir auch, es ist nicht das feinste Etablissement, wo wir sind.
Nee, stimmt. Weil sie sich quasi ja quasi beschwert hat über das Geld, was sie kriegt. Weil sonst würde sie sich keine Replika-Schlange holen, sondern eine echte.
Ja, andersrum, wenn sie so reich wäre, müsste sie nicht in so einem Laden arbeiten.
Ach so, oder so. Ja.
Okay.
So. Jetzt überwältigt
Das
sie den Rick.
wobei ich fand jetzt dieser Schlag, wie er da nach hinten fällt, war nicht ganz gut geschauspielert, fand ich jetzt.
Nee, er wirkte ein bisschen gestellt, du hast recht. Ja. Und jetzt wird ihm die Luft abgeschnürt. Aber, huch, ja, sie flieht.
Scharlatz.
Genau, stürzt aus der Kabine raus. Ich finde, dieses Plastikding, was sie da anhat, ne?
Dieser Regenmantel
Dieser
quasi.
Regenmantel, ja, sieht echt abgefahren aus.
Den gibt's bestimmt auch.
Ja.
Und da ist schon wieder ein kleinwüchsiger gewesen.
Ja. Und guck mal, sogar Nonnen, hast du das gesehen?
Nee, ich habe nur
Also
diese
da.
Typen mit dem, mit diesen Ledersachen und dem Irokesen gesehen gerade.
Ja. Das war gerade echt spannend. Wir sehen ganz viele, also kostümtechnisch ist das scheinbar unfassbar aufwendig gewesen.
Was ist
Und
das?
wir
Auch schon wieder eine Art religiöse Gruppe da, dieser Typ mit dem langen weißen Kragen und der
ja.
Glatze?
Ja, stimmt, da hat man noch mal ganz kurz gesehen. Also es sind sehr viele,
Und Hare Krishna-Typen oder sowas in der
genau, so mit diesem
Art?
orangenen,
Naja,
irgendwie,
genau.
was
Ein
Tunikas oder
orthodoxer
so.
Jude war da gerade noch.
Stimmt. Also man sieht echt wenig, aber man sieht viel. Also es ist irgendwie unglaublich viel drinne an Kostümen und so. Und wir sind gerade aber in einer Sequenz, wo wirklich schnell geschnitten wird. Ist ja im Prinzip eine Verfolgungsjagd und er hat die Waffe auch schon in der Hand, der Rick.
Aber er kann sie natürlich noch nicht mit so vielen Menschen drumherum in Ruhestand schicken.
Echt gemein, ne?
Auch eine seltsame Ampel.
Ja, die sagt die ganze Zeit, don't walk, don't walk, don't
walk. Ja gut, das können wir ja auch sagen, das ist für Blinde, ne? Aber auch die Ampelzeichen waren ja ein bisschen komisch.
Ja. Okay, sie versucht unterzutauchen und versteckt sich gerade an so einem Runtergang. Und wieder so das bisschen, Atari-Zeichen.
Ja, so ein bisschen häufig kommt das vor, ne? Auch dieser eine Drache da. Also so ganz viele verschiedene von diesen Neon-Reklamen hatten sie dann doch nicht. Das fällt einem jetzt doch irgendwie auf, muss ich gestehen.
Ja, okay.
Dass sie sich ein bisschen wieder, hier, der Drache.
Ja, ja, wieder, du hast recht. Ja, ja, ja.
Das ist natürlich auch eine coole Szene, wie sie das da durch diese cool. Scheiben springt. Ja. Und jetzt erschossen wird dabei.
Das stimmt. Und wir haben auch sogar so Blasen, so Seifenblasen. Also, ja. Genau, das ist ein abgefahrenes Bild. Also, diese Spiegelung in der Scheibe und man sieht sie da drin fallen und sie selber hat nochmal dieses Cape an, es splittert und es ist total unwirklich. Aber sie steht nochmal auf.
Es hat auch wieder so ein Traumbild.
Ja. So, und jetzt haben wir noch so Schnee-ähnliche Kulisse. Kunstschnee, genau. Und sie fällt aber einfach durch alles Glas durch.
Ja.
Ja, und wir sehen natürlich auch das Blut, was durch den Schuss. Was
zeigt, dass sie eben nicht einfach, dass diese Replikanten eben keine Androiden sind, sondern genau, eben offenkundig richtig. Was Organisches haben.
Ja, das stimmt.
Kam das vorher so klar raus? Ich glaube nicht, ne? Das ist das erste Mal, dass wir das in dem Sinne sehen.
Ich glaube, wir sehen es jetzt das erste Mal, ja.
Das ist auch eine komische Schaufensterpuppe gerade gewesen mit diesem Gesichtsverband.
Ja. Aber da gibt's ja einige sehr abgefahrene.
Ja gut, auch dieser Halsreif, obwohl der könnte jetzt gerade runtergefallen sein, die da hinten hängen.
Ach ja, stimmt, so. Ja, ich sehe es ja. Also was mich wundert, ist, dass er da so relativ entspannt rumballern kann und irgendwie Leute nicht so schreien, also und wegrennen so, sondern die gucken dann halt. LA, ne? Ach so, ja okay, ja, wahrscheinlich ist das einfach. Ja. So, jetzt muss er sich ausweisen. Und das ist wichtig, hier der Handlanger von unserem Roy sieht das, der kriegt das mit, dass Rick ein Blade Runner ist und gibt es natürlich weiter.
Blade Runner war übrigens nicht der einzige Titel, den man für den Film hatte.
Nee, was gab's noch zur Auswahl?
Also die erste naheliegende Auswahl war natürlich auch Träume Androiden von elektrischen Schafen, was ja der Titel der Romanvorlage ist. Übrigens jetzt schon wieder
Alkohol. Budweiser, ja. Und Budweiser-Werbung im Hintergrund.
Ja, aber er kauft sich ja auch schon wieder Alkohol.
Ja, der ganze Pulle.
Genau, ein anderer Titel war Android, Mechanismo, Dangerous Days und eben Blade Runner. Und dann gab es noch Zeit, weil ich die Idee, den Film Gotham City zu nennen, aber da hat man die Rechte nicht bekommen.
Ja.
Und deswegen hat man dann sich auf Blade Runner geeinigt. Und ein Wechsel auch, oder ein sehr großer Wechsel zwischen der Vorlage und dem Roman ist, dass die Vorlage bereits Anfang der 90er spielt.
Ja.
Aber auch aus den 60ern stammt. Und man eben für den Film 1982 das Ganze in das weit in Zukunft liegende Jahr 2019 verlegt hat. Und das war ein Elektro-Taxi, glaube ich, im Hintergrund gerade, wenn ich das richtig gelesen habe.
Oh, ja. Ich habe es ist schon gelesen? Vorbei. Ja, aber ich sehe, was du meinst.
Elektro-Cab stand da, glaube ich, drauf.
Ja, weißt du, wo wir gerade so ein bisschen bei diesen allgemeinen Sachen sind? Wir sind ja jetzt schon über die Hälfte des Films.
Echt?
Ja. Also ich muss sagen, sehr kurzweilig Tatsache. Irgendwie. Hast du irgendwelche Infos so in Richtung Preise oder Nominierungen? Gibt's da irgendwas Interessantes zu erzählen?
Ja, durchaus. Also die Oscars, da hat er nichts gewonnen. Da ist er aber nominiert worden für das beste Szenenbild. Da hat dann Gandhi gewonnen. Und beste visuelle Effekte, da hat E.T. gewonnen.
Oh, okay. Ja, also Steven Spielberg.
Genau. Dafür hat er bei den BAFTAs gewonnen, die beste Kamera, das beste Szenenbild und die besten Kostüme. und war noch nominiert für die beste Maske. Da hat am Anfang war das Feuer gewonnen. Filmmusik, da hat E.T. gewonnen. Schnitt, da hat Vermisst gewonnen. Ton, da hat The Wall gewonnen. Und visuelle Effekte, da hat Poltergeist gewonnen.
Ja, okay. Das ist ja immer auch so ein bisschen die Gefahr, wenn du starke Konkurrenz hast, ne?
Ja, wenn ich mir das so durchlese, das war ein gutes Jahr, ne?
Ja. Das ist ja immer so ein bisschen das Gemeine bei diesen Filmpreisen. Also wenn die dann so in so einem Turnus verliehen werden. Du kannst ein starkes Jahr haben und gehen dann halt gute Filme auch ohne Auszeichnung aus, ne? Das ist natürlich immer die Gefahr. Aber ja. Ich fand die Nominierung allein auch schon interessant. Weil ich finde, Kostüm finde ich super und Bild finde ich auch einfach klasse. Und ich muss sagen, er sieht nicht so alt aus vom Film her, ne?
Ja, das stimmt. Dadurch, dass er natürlich in dieser Zukunft liegt, wo wir nicht wissen. Also wir wissen zwar schon, dass es im Jahr 2019 spielt, aber es ist ja so entfernt von allem, was wir kennen. Dadurch altert er nicht so stark, ne?
Ah, das könnte der Schlüssel sein, ja. Gut, nach dem Schock
genauso wie
muss
er
erstmal wieder was trinken.
Und blutet dabei auch aus dem Mund. Genauso wie ja auch historische, also Historienfilme weniger stark altern, weil eben historische Settings bleiben, ne?
Stimmt. Ist echt cool. Ja, spannend. Also vielen Dank für die Infos zu Nominierungen und Preisen. Wir sind jetzt bei über einer Stunde Film schon deutlich und der Rick hatte gerade diese unangenehme Begegnung mit dem Handlanger von dem Roy und
wurde gerettet von Rachel.
Genau, die aufgetaucht ist und diesem Handlanger einfach in den Kopf geschossen hat, von hinten.
Genau. Ich bin das Geschäft, ist auch kein Satz, den man gerne sagen würde.
Nee. Aber hört man immer wieder mal, ne? So dieses, diese Art von Satz. Also nicht irgendwie so, muss ich irgendwie an Walter White denken, wo seine Frau irgendwie sagt, also von Breaking Bad, ich habe Angst vor diesem Unheil oder vor dem Bösen und dann Walter White irgendwie sowas sagt wie, ich bin das Unheil.
Das ist ganz schön hässliches Hemd, was er da trägt, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie du es findest.
Ja, ich finde, es passt ins Bild, aber ich würde es mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen.
Ja, das meine ich damit. Ja. Auch die Krawatte dazu vor allem.
Ja, was für einen komischen Revolver er auch hat, ne? Total fett. Aber das ist so ein bisschen Cop, ne? Wirklich so, wenn die so irgendwie nach Hause kommen und noch ihren Hafter umhaben mit der Waffe, oberkörperfrei und sich erstmal irgendwie Wasser ins Gesicht machen nach einem harten Arbeitstag. Und er blutet nochmal stark.
Ja.
Er spült sich den Mund aus. Rachel guckt, beobachtet ihn dabei. So ein bisschen skeptisch. Und Rachel hat gerade wieder diese Augenausleuchtung. Wie bei dem, wie bei der Untersuchung, bei dem Test.
Ich habe jetzt übrigens auch hier gerade wieder in meinen Infos gefunden, das Thema Tiere im Roman. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten Tiere ausgestorben sind im Roman. Und die Eulen, ich hatte es nämlich richtig im Kopf, die Eulen waren wirklich die ersten Tiere, die ausgestorben sind im Roman.
Hast du was gelesen, warum ausgerechnet die Eulen? Also weil die, auch wegen den Augen und weil die einfach so gut sehen können irgendwie?
Das kann ich dir nicht sagen, das habe ich da jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt begründet wird oder ob das einfach so ist. Ja. Ja, und sie redet jetzt über ihren Tod oder den Tod der Replikanten. Das ist die spannende Frage. Ob er sich schon dem Voigt-Kempf-Test unterzogen hat. Weil er es natürlich nie gemacht hat, weil er davon ausgeht, dass er ein Mensch ist. Der Voigt-Kempf-Test übrigens, der kommt von Alan Turing. Und beziehungsweise basiert auf einem Ding, was Alan Turing entwickelt hat, um die Intelligenz hier von was ja dann auch in The Imitation Game aufgenommen wurde in der Verfilmung.
Ja, also das, ich finde, du hast ja am Anfang die Frage nochmal gestellt, mit dem wissen wir oder erfahren wir, ob Rick ein Replikant ist oder nicht. Und ich finde jetzt gerade spannend, dass er zu Hause bei sich so viele, also gerade diese Ecke mit dem Klavier, wo so viele Fotos liegen, ne? Und die Noten da drauf. Und jetzt spielt Rachel auch da drauf. Das ist so ein bisschen, also er will sich auf jeden Fall auch sicher sein, dass er kein Replikant ist. Und deswegen diese ganzen, Fotos als Erinnerungsstücke, Musik als sozusagen was Emotionales und Musisches als.
Aber auch Fotos, die ja sehr alt sind. Das sind ja das sind ja richtig alte Fotos. Das sind ja keine Fotos aus seiner Zeit dabei.
Ja, stimmt.
Das ist jetzt auch eine Szene, die sehr lang zelebriert wird, finde ich. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Szene, wo ich ein bisschen kürzen würde, wenn ich müsste.
Er hat zwischendurch so ungewöhnlich längere Passagen, die man wahrscheinlich heute nicht mehr so machen würde. Es geht gerade alles sehr, sehr langsam.
Ja. Wo wir jetzt gerade so eine Lücke haben, was auch etwas sehr Trauriges ist und was ja auch gut zur Musik passt. Der Autor der Vorlage, Philip K. Dick, hat nie diesen Film gesehen. Er hat nur die ersten 20 Minuten sehen können.
Oh.
Und ist nämlich während der Dreharbeiten oder während der Nachproduktion verstorben.
Oh, ja, das ist ja bitter.
Ja, aber er war sehr begeistert, als er die ersten Szenen mit Harrison Ford sehen konnte und Harrison Ford am Set sehen konnte. Da meinte er nämlich, er war mehr Deckard, als ich ihn mir vorstellen konnte.
Oh.
Deckard existiert.
Ja, das ist cool. Das ist wirklich ein schöner Satz, ja. Auf dem Notenblatt stand eben auch Largo, also es unterstreicht ja nochmal hier so ein bisschen diese Langsamkeit auch. Jetzt versuchen die beiden sich ja irgendwie, oder zumindest versucht Deckard, dass sich irgendwie ihr nahe zu kommen. Und jetzt geht sie oder will rausstürmen. Naja,
jetzt gehen wir auch endgültig in so eine Richtung Neo-Noir.
Warum?
Ja, würde ich schon sagen, oder? Sie hat doch sowas femme fatalhaftes, wie der klassische Film Noir ja hat. Und es ist eine Polizeistory oder eine Detektivstory, wie der Film Noir ja auch häufig hat. Es gibt ein Geheimnis von dem, oder ein mögliches Geheimnis, von dem niemand weiß oder das ergründet wird. Also ich finde, da stecken schon viele Noir-Elemente drin. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, ich kenne mich da nicht gut genug aus mit dem Film Noir. Ich finde jetzt ja, nur hier wieder sehr interessant. Weiß ich ja schon mal, was wir
so in den nächsten Monaten reinschmeißen müssen.
Ja, genau, Bildungslücken schließen. Ja, ich finde nur hier wieder auch spannend, dass hier wieder auch diese Lamellen einfach so mit dem Licht so übertrieben dargestellt werden, also ne, lichttechnisch benutzt wird. Mhm. Also zum einen haben für mich dieses Lamellenlicht und auch Lamellen so ein bisschen diese Büroatmosphäre natürlich, und das passt natürlich auch zu diesen Cops und zu diesem ne, bürokratischen Arbeiten. Aber halt auch, es hat auch immer irgendwie was Eingesperrtes, was hinter Gittern seiendes. Und jetzt küssen sie sich. Und wir sehen das große Pan Am Logo, auch wieder Werbung.
Und diese komische asiatische Werbung wieder.
Genau.
Ja, und das Make-up basiert wohl auf Nosferatu, tatsächlich.
Mit diesem schwarzen... Mit
schwarzen Augen, ja.
Ja.
Guck ich sogar, ja. Es ist... Sebastian. Das Gebäude ist... Übrigens, das ist übrigens ein echtes Gebäude, wo er wohnt, nämlich das Bradbury Building in Los Angeles. Was ein relativ bekanntes Hochhaus in LA ist. Jetzt sind wir schon wieder, ich finde, das ist einfach so eine Traum-Albtraumhafte Sequenz da in seiner Wohnung.
Es könnte alles so ein Horrorhaus sein, ne?
Ja.
Also mit diesen ganzen
Figuren. Ja, es hat ein bisschen was Puppen. Auch von so einer Geisterbahn.
Ja, ne, genau. Oder
von so einer Disney Animatronics Fahrgeschäft, ne?
Ja, total. Und hier auch dieses eine Männchen, was er sich gebaut hat, hat ja auch irgendwie so ein Ding
das
im Mund.
Das ist das Bradbury Building.
Ah, okay, ja.
Was natürlich auch interessant ist, weil Bradbury ja auch der Name eines anderen bekannten Science-Fiction-Autors ist.
Hm.
Mit Ray Bradbury. Ah, guck, die Diskussion, die wir vorhin hatten, ne, über das Thema Altern bei den Replikanten. Er hat nämlich genau diese Krankheit, dass er schnell altert, aber die Replikanten altern eben nicht. Deswegen arbeitet er ja daran.
Okay, also Sebastian ist aber kein Replikant, ne?
Nee, Sebastian ist ein Mensch.
Genau. So, jetzt kommt der Roy mit hinzu. Roy Pries und Sebastian sind jetzt zusammen. Ja, und Roy hat auch irgendwie total viele Schweißperlen auf der Stirn. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen des Regens draußen war oder ob das einfach so ein bisschen wieder, ne, klimatechnisch sein soll. Okay. Sebastian fragt, ob er Frühstück machen soll.
Also scheint es morgens zu sein.
Das könnte sein. Okay, und Roy muss jetzt Pries beichten, dass sie nur noch zu zweit sind. Wir werden sterben, weil wir dumm sind, meint Pries gerade zu Roy. Okay, jetzt haben wir wieder eine Überblendung und wir sehen diese Eier in diesem, was ist das, Wasserglas?
Ein Eierkocher.
Meinst du, es ist ein Eierkocher? Eierkocher,
ne?
Ja. Was und hier haben wir nochmal so richtig Puppenstube. Das ist so richtig skurril. Und wir haben auch so eine komische OP-Lampe, die über einem Billardtisch liegt, wo Sebastian gerade den Tisch drauf deckt.
Wir haben dieses, da steht ja auch das Schachspiel, was und er ja als Fernschach spielt mit...
Stimmt, mit dem Tyrell.
Mit Tyrell.
Ja. Und hast du diesen Strauß hinten gesehen mit der Schleife da? Der Strauß mit der Schleife?
Ja, rechts jetzt im Bild.
Ja, genau, ja. Also wirklich eine abgefahrene Bude. Also ich würde mich da jetzt nicht unbedingt wohlfühlen.
Ja, es wirkt so ein bisschen wie irgendein Lager, ne?
Ja, genau, so ein Requisitenlager, wo einfach alles abgestellt wurde. Zum Beispiel ein Strauß, ein paar Puppen.
Oder irgendwie so das Depot, ein schlecht aufgeräumtes Depot von einem Museum oder so
genau. Mal. Ja, wo mal der Azubi durch muss und mal irgendwie Inventur machen soll.
Ja, so in etwa, ja. Als der Roman rauskam, hat Philip K. Dick übrigens auch schon Besetzungswünsche geäußert für eine mögliche Verfilmung. Das war 1968. Und da war für Deckard Gregory Peck seine erste Wahl.
Für den Deckard?
Für den Deckard.
Ja.
Sie wirkt jetzt durch das Make-up, finde ich, sehr künstlich.
Ja, sie macht ja jetzt auch diese Akrobatik. Mhm. Das wirkt wirklich sehr, sehr komisch. Und jetzt können wir nochmal überlegen mit dem Schmerzempfinden.
Ja,
gut,
nee, du hast recht. Das ist, ja, genau. Nee, klar, sie können in das, vorhin hat der andere ja auch in dieses kalte,
richtig.
Dieses Gefrorene reinfassen können,
genau,
ohne dass ihm was passiert.
Genau, und jetzt also hat...
die haben in dem...
Ja, Priest hat jetzt gerade einmal in den Eierkocher reingefasst und das Wasser brodelte und nahm ganz entspannt ein Ei raus, warf es Sebastian zu, der natürlich erschrocken sich die Hand verbrannt hat, weil das Ei heiß ist.
Mhm.
Ja, Roy erkundigt sich natürlich jetzt nach Dr. Tyrell.
Natürlich.
Weil an den will er ja ran.
Ja. Es ist irgendwie auch traurig, weil alles, was er vor... Weil eigentlich sein Plan ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt, ne? Er will ja was haben, damit er länger leben kann, aber es ist ja...
Es, nicht möglich.
Das erfahren wir ja nachher noch. Ne? Genau, das ist ja ein Gendefekt, den implantiert wird, der nicht rückgängig gemacht werden kann.
Stimmt, oder wenn man da versucht, Gegenmaßnahmen einzuleiten, dann gibt es die Gefahr eines Virus oder so, ne? Dann,
ja, also genau.
Es gibt Komplikationen.
Ja, genau. Mhm. Ne? Genau, also das, also insofern ist es schon wieder Auge, ne?
Mhm.
Augen spielen eine Rolle in dem Film.
Stimmt, ja, Roy hat sich gerade diese Augen vor seine Augen gehalten, um ein bisschen rumgeelbert. Mhm. Ich glaube, die wollen halt jetzt ein bisschen menscheln, damit sie Sebastian dazu kriegen, ihren Plan zu voll, also ihren Plan durchziehen zu können, um an Tyrell ranzukommen.
Mhm. Mhm. Aber ist dir das auch aufgefallen, welche Rolle Augen in dem Film spielen?
Ja, total. Also wir haben immer selbst bei der Eule, die wir bei Tyrell im Büro gesehen hatten, ne, sieht man erst die Augen leuchten und so und
auch ein interessanter Außenaufzug.
Genau. Also wir haben eben wieder diese Pyramide gesehen in diesem Orangeton und jetzt sind wir im Aufzug nach oben. Hier ist alles blau gehalten. Und die Musik hat mich so ein bisschen an Full Metal Jacket erinnert.
Okay. Ja. Das Schlafzimmer von Tyrell soll wohl nach dem Schlafzimmer des Papstes modelliert sein.
Ah, ja, das kenne ich nicht, aber...
Ja, ich hab's jetzt auch nicht so vor Augen, aber... finde ich eine interessante Idee.
Ja, warum nicht? Ich meine, die können ja sonst was behaupten. Also wenn keiner das Schlafzimmer kennt, dann gestaltet man das halt irgendwie so. Aber da auch wieder so ein riesen Adler. Überall Kerzen auch an und Dr. Tyrell steht nochmal auf, geht zum Schachbrett und lässt sich jetzt von Sebastian schlagen, ne?
Beziehungsweise Roy ist es ja, der ihn besiegt.
Richtig. Und jetzt das Licht bei Sebastian macht ihn richtig alt, ne? weil das so von unten kommt. Er hat total eingefallene Haut.
Ja. Ja.
So. So, Roy flüstert Sebastian jetzt zu, was er machen soll. Ja, und das fällt natürlich dem Doktor auf. Kleiner Anfall von Genialität. Jetzt darf er raufkommen. Genau, die haben im Aufzug sozusagen gewartet. Also irgendwie war dieses Schachspiel der Schlüssel. Also das musste erst gewinnen und dann können die hochfahren. Jetzt sehen wir hier wieder diese Riesenpupille von dem Vogel. Und auch eine mega große Tür, die da aufgeht ins Schlafzimmer vom Dr. Tyrell. Und Sebastian geht rein. Zusammen mit Roy. Naja, und jetzt kommt gleich doch diese etwas unangenehme Szene. Und wir haben ja wieder diese Musik, wie ich meinte, dass sie sich ein bisschen an Full Metal Jacket anhört. Und zwar kurz bevor sich Private Paula hinrichtet.
Okay.
Und in diesem auf der Toilette sitzt und so laut.
Ja, ja, ja. Ich hab die Musik dazu gesehen.
Genau, jedenfalls schreit er dann auch ganz laut und lädt seine Waffe. Und man hat auch diese Musik, immer dieses dö, 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 dö. Und das haben wir jetzt hier auch gerade. Auch interessant. Also Roy nennt den
Tyrell.
Genau, er nennt ihn auch Vater.
Ja.
Das Leben an sich. Und jetzt kommt so ein bisschen dieser wissenschaftliche Exkurs, ne? Also Dr. Tyrell erklärt das Problem, dass man das schon mal versucht hat, einem Replikanten irgendwie die Lebenszeit zu verlängern, aber das hat halt dann Probleme, weil irgendwie ein Virusinfekt dann entsteht, wenn man an den Zellen irgendwie rumdoktert.
Ja, jetzt haben wir so ein paar technische Erklärungen.
Mhm.
Beziehungsweise wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass dass seine Idee absolut aussichtslos ist. Und er ein Stück weit auch eine tragische Figur dadurch ist.
Ja. Roy signalisiert das auch gerade, dass es wirklich keine Lösung gibt. Er hat sich ja auch hingesetzt deshalb. Und jetzt merkt man, dass der Doktor in so eine Sprechweise reinkommt. Hey, du bist doch eigentlich ganz toll geworden. Sei froh, dass du so ein gutes Leben hattest und genieß noch die restliche Zeit, die du hast. Und jetzt haben wir wieder so ein bisschen dieses Biblische. Ne? Er erklärt ihm jetzt, er ist der verlorene Sohn, der hier zurückgekehrt ist zu ihm.
Ja.
Jetzt streicht er ihm so über den Kopf. Das ist so ein bisschen so jetzt das Bekenntnis, so zum Ende des Lebens hin, so, ja, was habe ich in meinem Leben getan? Ich habe merkwürdige Dinge getan und jetzt versichert ihm der Doktor, nein, du hast auch bemerkenswerte Dinge getan. Also nicht nur schlechte oder grausame Dinge, sondern auch bemerkenswerte Dinge. Jetzt sieht es gerade so aus, als würden sie sich versöhnen. Er küsst ihn und jetzt...
Aber spätestens seit dem Paten wissen wir ja, dass es
nichts Gutes bedeutet. Genau, richtig. So. Und jetzt ist es wirklich eklig, Roy.
Ja. Das sollte ursprünglich mit einem Modell gemacht werden.
Ja.
Aber Rutger Hauer hat es irgendwie nicht hingekriegt oder sich nicht richtig gut dabei gefühlt. Und dann haben sie sich abgesprochen, er mit Joe Turkel.
Ja.
Dass sie es doch mal mit seinem Kopf versuchen. Und das ist also tatsächlich Joe Turkels Kopf, der da... Wahrscheinlich mit irgendwelchen künstlichen Augen auch wieder.
Ja.
Irgendwelche Dinger darauf geklebt bekommen hat und dann dadurch gestorben. Also, ne?
Ja,
dadurch
okay. Eben
die Szene besser spielen konnte.
Ja.
Schon wieder die Augen.
Richtig, also nur nochmal kurz erwähnt, also Roy hat gerade dem Dr. Tyrell die Augen ausgedrückt mit seinen Daumen.
Ja.
Und wir wissen jetzt nicht.
Umgebracht.
Er ist, ja, wir haben es nicht wirklich gesehen, ne? Also der fiel einfach aus dem Bild und lag dann am Boden. Und das war's eigentlich. Wir fahren diesen Tunnel lang, der eigentlich relativ gewöhnlich aussieht, ne? Der hätte irgendwo so sein können.
Das wird wahrscheinlich auch ein echter Tunnel gewesen sein.
Ja. Wir sind wieder bei Rick im Auto. Er ist unterwegs.
Und was ist das für eine komische Straßengang?
Ja, das sind die Kiddies aus dem Viertel. Und die streuen hier rum. Nee, und
ich glaube, das sind glaube ich, wieder diese Kleinwüchsigen, oder?
Ach so.
Warte, bis die Bullen weg sind. Aber es wird auch einfach nicht erklärt, ne? Das ist einfach mal so ein Ding, was da reingeworfen wird für 5 oder 10 Sekunden und egal.
Genau.
Ja, ich habe ja vorhin erzählt, wen Dick als Deckard damals haben wollte. Es gab dann, als es zur Verfilmung ging in den 80ern, noch ein paar weitere Namen, die gehandelt wurden für die Rolle des Deckard. Und zwar, das war zuerst mal Dustin Hoffman, Tommy Lee Jones,
ach, der auch.
Gene Hackman, ja. Sean Connery, Jack Nicholson, Paul Newman, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Al Pacino, Burt Reynolds, Raul Julia, Scott Glenn, Robert Duvall, Peter Falk, Nick Nolte, Christopher Walken oder Martin Sheen.
Das ist ja witzig. Also sie haben schon gewusst, dass der Film was kann. Also die haben da schon groß für rumgesucht. So, hier, jetzt steht mal, er hat auch gerade den Schriftzug gelesen, The Bradbury, an dem Gebäude von außen.
Ja.
Rick ist nämlich gerade vorgefahren und hat diese Flügeltür, so ein Flügeltürauto, also die gehen so nach oben auf. So richtig bequem, zum Aufsteigen sieht es nicht aus. Und die Priest, da haben wir wieder $1 Million, und die Priest versteckt sich.
Ja, es ist ein Gruselkabinett, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und im Prinzip, wir haben zwar noch fast eine halbe Stunde, aber im Prinzip sind wir jetzt schon so im Finale, wenn man ehrlich ist.
Ja, du hast recht. Das ist schon so jetzt. Also ich glaube, wir ändern den. Wir gehen am Ende noch mal in seine Wohnung, glaube ich. Also von Rick. Und der wieder der Zeppelin. Das ist so ein bisschen Doppelung irgendwie, ne?
Ja, der ist auch eigentlich unnötig, ne? Ich meine, der hat ja auch keine Relevanz für die Handlung.
Dieser Zeppelin.
Ja.
Nee, ich habe gedacht, doch, weil der hat ja Werbung für irgendwie so ein heiliges Land oder gesegnetes Land irgendwie gemacht. Irgendwie so ein Traumort, wo man sozusagen gewinnen kann, irgendwie hinzukommen. Und irgendwie ist also Los Angeles 2019 scheint mir im Moment nicht unbedingt der attraktivste Ort zu sein, um zu leben.
Ja, ja, da bin ich doch froh, dass ich 2 Jahre vorher dort war und nicht jetzt.
Ja, richtig, ja. Das stimmt. Ich finde jetzt auch hier, eigentlich wäre das gar nicht so nötig gewesen, da dieses Bradbury-Haus nochmal so lange zu zeigen. Also ich meine, natürlich, wir sollen verstehen, dass Rick sich anschleicht und er geht ja auch mit seiner Waffe da vorsichtig die Treppenstufen hoch und guckt immer ganz vorsichtig. Aber das dauert schon echt lange, ne?
Das wird eigentlich nur aufgelockert durch die Zwischenschnitte auf sie.
Ja. Okay, irgendwas hat's umgefallen und er musste sich kurz umgucken. Die Tür bei Sebastians Hause ist offen.
Übrigens, wo wir ihn jetzt gerade so schön mit dem Mantel sehen, ursprünglich ist das ist natürlich auch eine seltsame Situation, wenn du da reinkommst und dann marschiert der Typ da lang.
Und rennt erstmal gegen die Tür, also dieser selbstgebaute.
Das ist auch wieder so ein Argento-Bild.
Mit dem
alles.
Schleier
auch
oder
dieses
so.
Licht, ja, auch dieses Licht, so. Ich ja. freue mich schon, wenn wir den ersten Argento uns
Ja, okay, bin ich mal gespannt, aber such nicht so einen ganz komplizierten raus, ja?
Nee, kein Problem.
Ja, also das ist jetzt ja,
das
wirklich
ist, das ist jetzt eher so eine klassische Horrorfilm. Ja, das ist ja so eine klassische Horrorfilm-Situation. Was ich aber eigentlich sagen wollte mit dem Gewand, das war nämlich ursprünglich auch die Idee, deswegen auch Film Noir, dass er eher so 40er-Jahre-Klamotten trägt, so einen klassischen Trenchcoat und sowas.
Ach, der Rick?
Der Rick Deckard, genau. Und Ridley Scott hat das dann verworfen, nachdem er gesehen hat, was Harrison Ford direkt vor Blade Runner gedreht hat, nämlich Jäger des verlorenen Schatzes.
Ja.
Und er natürlich dann nicht wollte, dass das wie so eine Kopie aussah vom Stil her.
Na ja, gut, versteht man. Gut, jetzt haben wir schon wieder die Situation, dass dem Rick die Luft fast wegbleibt.
Ja, wieder durch eine Frau.
Wieder durch eine Frau, genau. Weil die, oh, guck mal, die Priest dreht ihm gerade echt den,
Aber sie hat ihn ja komplett umgedreht.
Ja, okay, stimmt. Und jetzt packt sie ihm in die Nasenlöcher.
Aber du hast recht, es sieht im ersten Moment so aus, als ob sie ihm einmal das Genick, genau. einmal den Kopf komplett umdreht.
Ja, ja. Das stimmt.
Das ist übrigens ein Mann. Wohl. Gewesen gerade, den man da laufen sah.
Okay.
Also ein männliches Double.
Okay.
Ja, jetzt ist die Frage, zucken da jetzt einfach nur irgendwelche Nervenenden oder hat sie wirklich Schmerzen durch das Erschießen?
Ja, also es ist wirklich schon ein bisschen gruselig, weil sie unglaublich zappelt und vor allem aus Licht so blitzt, ne? Das ist ja dieses Licht, was vom Zeppelin, der über der Stadt schwebt, unten rein leuchtet. Es hat unglaublich geflackert und jetzt musste Rick noch irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Mal nachschießen, dass sie aufhört. Und jetzt liegt sie richtig, da.
Ja. Übrigens, neben Daryl Hannah war auch Debbie Harry im Gespräch für die Rolle der Pris. Oder sogar die erste Wahl.
Hat die dann abgesagt, oder?
Vermute ich mal. Also Debbie Harry ist ja die Sängerin der Band Blondie. Also ich weiß gar nicht, ob die überhaupt mal was gespielt hat dann. Mhm.
Gut, jetzt kommt der Roy zurück und Rick ist natürlich jetzt in Obachtstellung. Also eigentlich haben wir jetzt sind wir jetzt kurz vor dem Endfinale, Endkampf.
Ja, er sieht, dass Pris gestorben ist und dass er der Letzte seiner Gruppe ist, ne?
Ja. Stimmt, so ist es. Ja. Und es waren 4, ne? Ist 4 richtig?
Ja, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, es ist mal von 5 die Rede und das wird von vielen dann die sagen, Deckard ist ein Replikant, als Indiz genommen, dass er ein Replikant ist, weil eben die Rede von einem zusätzlich zu diesen 4 ist.
Das ist natürlich schön, dass sie so ein Verwirrspiel so ein bisschen machen, ne?
Was insofern interessant ist, weil Ridley Scott sich für diese Elemente des Buches überhaupt nicht interessiert hat wohl und gesagt hat, er macht ein Unterhaltungsstück und dass er nicht interessiert ist in einem esoterischen Film.
Also das ist ja auch so eine Geschichte, die man immer wieder mal sieht. Also so diese Duellsituation mit dem Katz-und-Maus-Spiel und einer redet laut. Es tropft Wasser von der Decke.
Ja.
Und vor allem, das ist auch so, ich habe das Gefühl, die Wände sind in diesem Gebäude einfach aus Papier, weil Roy gerade einfach so durch die Wand durchschlagen konnte. Und,
ja gut, das ist ja, aber das ist ja tatsächlich häufig so, dass in amerikanischen Gebäuden die Wände, jetzt bricht er ihm erstmal die Finger, die Wände häufig nur so Rigipsverschachtelungen sind.
Ja, stimmt.
Und gerade bei dieser Hochhausarchitektur, wo ja wirklich nur die, wo ja wirklich nur die Säulen tragend sind, kannst du ja letzten Endes da wirklich Papier oder eben dieses dünne Rigips reinhauen.
Ja.
So, So, ein kleines nettes Trivia zu Rutger Hauer. Mhm. Der hat nämlich, dem war angeboten worden, ein Fahrrad zu bekommen, der ihn immer zum Set fährt. Aber er hat das abgelehnt und meinte, er kann auch selber fahren, damit die Kosten nicht so
ein bisschen hochgehen. Gesenkt werden.
Und hat sich dann
dafür oder wollte er, dass das Geld für was anderes ausgegeben wird?
Und das mit den Kosten war tatsächlich ein wichtiges Thema, weil ein paar Tage bloß, bevor die Produktion starten sollte, hat die Produktionsfirma, die ursprünglich 15 Millionen Dollar zugesagt hatte, sich aus dem Projekt zurückgezogen und man stand plötzlich ohne Gelder da.
Und das ist jetzt so ein bisschen die Abschiedsszene.
Man hat dann mehr oder weniger
Roy und Pries
innerhalb weniger Tage,
weil sie ja jetzt da am Boden liegen sieht und
tatsächlich einen 22 Millionen Deal mit drei
oder versucht es so ganz sicher
mit drei Produktionsfirmen zusammen
kann man sich da nicht sein
können, was ich ganz interessant finde.
Und er jault.
Ja. Und wir sind hier im Finale des Films, wo wir was auch dann später von Genesis verwendet wurde für ein Musikvideo. Also das Set wurde verwendet für ein Musikvideo von Genesis. Ich habe leider jetzt nicht recherchiert, für welches Musikvideo Genesis dieses Set verwendet hat.
Ja.
Aber irgendeins ist es dann eben. Weiß nicht, ob du spontan ein Musikvideo von Genesis vor Augen hast, wo das vorkommen könnte, was wir jetzt gerade sehen.
Nee, keine Ahnung. Aber ich finde es einfach so abgefahren, wie er da so aus dem Boden rauskommt. Und von jetzt auch, hier sehen wir nochmal die Hand von dem Roy, Roy nochmal ganz groß. Und jetzt kommt das, was ich vorhin mal meinte, mit der Frage, ob die was spüren. Also ich glaube, die spüren schon irgendwie was, aber halt nicht so intensiv. Und ich weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie, weil guck mal, jetzt holt er diesen Splitter oder diesen Nagel, genau, diesen Metallstifter aus dem morschen Holz und rammt den sich in die Hand. Warum macht er das? Also braucht er irgendwie so einen Kick oder so?
Das ist eine gute Frage, warum er das... Ich weiß es jetzt so auch spontan nicht.
Ja, weil das Haus noch nie eingestürzt ist, ne? So viel Wasser wieder reinkommt.
Ja. Aber es regnet ja auch durchgehend. Das hat jetzt ein bisschen was von Shining, ne?
Wie er da mit dem Kopf aus der Wand kommt?
Ja, ja.
Ach so, und dann auch mit dem
Spielen. Jack Nicholson durch die Tür kommt.
Okay.
Nee, wo Jack Nicholson durch die Tür kommt mit der Axt.
Ja, okay. Ja, okay, das ist jetzt so ein Endkampf.
Genau.
Und Tauben fliegen.
Ja, wir sind ja auch jetzt so langsam auf dem Dach.
Ja, das ist wirklich echt hoch. Und man muss ja auch bedenken, dass Rick mit gebrochenen Fingern da jetzt lang
klettert. Ja, da hast du recht.
Und was soll dieses Gejaule eigentlich? Hm. Das ist interessant auch wieder. Der Roy beschwert sich gerade, das hat wehgetan und das ist irrational. Und es ist auch noch unsportlich.
Ja, die sind so, halb sind die ja. Also ne, es wird ja, er sagt ja irgendwann vorhin mal zu Sebastian, wir sind keine Computer, aber sie funktionieren, sind ja trotzdem eine künstliche Intelligenz, die ja trotzdem noch von einem Computer herstammen.
Das ist, ja, das ist richtig. Ich finde interessant eigentlich, jetzt in diesem Zusammenhang auch mal von künstlicher Intelligenz zu reden, weil das einfach nochmal eine ganz andere Art von künstlicher Intelligenz ist. Halt nicht mit irgendwie Computern oder Algorithmus, sondern irgendwie als so, und auch nicht als Android, sondern einfach als eigentlich ein selbstgezüchteter Mensch mit Gehirnwäsche.
Genau. Beziehungsweise einfach als künstlicher Mensch. So muss man es ja sagen.
Ja. Aber ich glaube, was der Film ja auch so als Frage stellt, inwiefern sich dann der nicht künstliche Mensch dann unterscheidet. Also weil der ist sich ja auch total unsicher. Halt in Form von Rick, der eigentlich, der, wenn er sich sicher wäre, dass er ein Mensch ist, diesen Test machen könnte. Aber ich glaube, er geht dem ja aus dem Weg.
Ja.
Wir hören das Prasseln des Regens. Rick liegt auf dem Rücken, blickt sich um und liegt in so einer Lache Wasser. Und jetzt haben wir da auf dem Dach irgendwie so riesen Schläuche. Alles ist so in so einem Blaustich und so mega Ventilatoren laufen da. Und so ein Scheinwerfer wischt immer hin und her. Und TDK, wieder eine kleine Schleichwerbung. Was diese Ventilatoren sollen, das erschließt sich mir nicht.
Meinst du jetzt im Film oder in der Realität des Films?
Ja, also beides, eigentlich beides. Also, ja gut, ich meine, in der Darstellung könnte das, also jetzt für die Gestaltung könnte das ja irgendwie heißen, ja, wir sind auf dem Dach und da ist Wind und irgendwie sind da irgendwelche Anlagen. Das könnte sein, aber also ich finde, es sieht super aus. Das auf jeden Fall. Mhm. Das gefällt mir gut. Jetzt hängt Rick mit seinen gebrochenen Fingern und beiden Händen irgendwie noch gerade so fest an diesem Vorsprung. Und wo hat jetzt Roy diese Taube her? Hast du das gesehen?
Die ist halt da, ne? Ich meine, wir haben ja vorhin schon da Tauben gesehen. Die wird er sich wahrscheinlich mitgenommen haben. Wobei, dass er die Taube freilässt nachher, das ist tatsächlich eine
biblische?
Das war eine Eingebung von Rutger Hauer. Das stand nicht im Drehbuch. Das war eine Improvisation.
Ah, weil er so ein ja bisschen, frei, ja, genau, wenn er stirbt. Ja. Jetzt auch die Bemerkung ganz cool, eine beachtliche Erfahrung in Furcht zu leben. Ja. Jetzt droht Rick abzurutschen. Und im letzten Moment greift Roy nach seiner Hand, packt ihn. Ja. Und er ist ja unglaublich stark eigentlich, ne?
Ja, klar. Ich schätze mal, er wird ja auch irgendwelche solche Arbeiten gemacht haben. Oder dafür entwickelt worden sein.
Richtig. Das ist eigentlich auch cool, dass wir eigentlich nie sehen, was die so machen, sondern wir sind eigentlich nur in dieser.
Wir wissen's auch eigentlich nur bei Pris, ne? Dadurch, dass sie.
Ja. Und siehst du diese Nieten am Boden? Da sind so richtig dicke Nieten. Ja.
Aber ja, so. Natürlich, du hast ja vorhin, natürlich strotzt diese Szene jetzt vor christlicher Symbolik.
Es gab ja immer wieder so kleine christliche Anspielungen. Ja. Also ich kann sie jetzt gar nicht alle benennen, aber ich hatte immer wieder so das Gefühl, dass da viel drin ist. Und was was mir jetzt gerade auffällt, ne, in dieser letzten Dialoggeschichte zwischen Roy und Rick, dass Roy sich sozusagen im letzten Moment entschieden hat, Rick nicht sterben zu lassen. Und obwohl er sozusagen der künstliche Mensch ist, eigentlich damit ja selber beweist, dass er Mensch ist. Also weil er sich halt eben für das Leben des anderen entschieden hat. Und das ist ja christlich irgendwie, ne?
Ja, weil er vor allen Dingen auch einen Moment der Güte zeigt.
Ja, genau. Tränen im Regen. Das hat ja schon was Poetisches, ne? Also auch irgendwie sehr, sehr Menschliches, an sich.
Deckard sagt übrigens in dieser ganzen Sequenz kein einziges Wort zu Roy. Im ganzen Finale nicht.
Oh,
Es
du
ist
hast
immer nur
recht.
Roy, der zu ihm spricht.
Ist das denn überhaupt ein Dialog? Ich habe von Dialog gesprochen.
Müssen. So.
Ah, so. Ja, jetzt ist
Genau,
Roy
das war
gestorben.
besagte. Genau, und was auch noch Deckard macht, er tötet nur weibliche Replikanten im Film.
Ah, okay. Ja, genau, also
Curse.
Roy musste er jetzt nicht
Er
umbringen.
stirbt ja durch sein. Genau, der hat
Also.
ja sowieso sein Terminierungsdatum jetzt erreicht.
Ja. Und er bleibt einfach
Und
sitzen.
den anderen hat ja die Zora erschossen, wo er der ihn verdroschen hat.
Stimmt.
Und ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass alle vier Replikanten irgendeine Verbindung zu einem Tier haben?
Ja, wie lass noch mal überlegen.
Also er zu der Taube, Zora natürlich zu der Schlange,
Ja.
Rachel zu der Eule,
Ja.
Pris zu einem Waschbär durch ihr Make-up, ne? Das sieht ja auch
Ja,
aus wie ein Waschbär.
sehr gut.
Und Leon heißt nämlich der Handlanger. Ganz am Anfang bei dem Test wird er ja nach dieser Schildkröte gefragt.
Das ist ja, ja, sehr, sehr interessant. So auch ein bisschen skurril mit seinem Vorgesetzten, der ihn da nochmal.
Ist das sein Vorgesetzter?
Ich weiß nicht, also der mit dem
Das ist
Stock
ja nur
immer
der Typ,
rumläuft.
der ihn abholt, ne? Das ist ja eigentlich
Ja,
nur der Typ,
okay.
der ihn abholt.
Vielleicht Supervisor
Übrigens,
oder was?
diese Kacheln da oder Fliesen, die kann man auch inzwischen kaufen.
Ah
Als
ja, okay.
Merchandise.
Also als Merchandise.
Ja. Also, die sind wahrscheinlich nach dem Film gemacht worden.
Also ich finde da diese Kacheln, wir sind ja jetzt wieder bei ihm
In
vor
seinem
der Wohnungstür,
Apartment, ja.
genau, vor seinem Apartment und diese Kacheln, ich finde da habe ich, wenn man da Harrison Ford vorsieht, kann man auch so ein bisschen an Indiana Jones denken, ne? Irgendwo in
Ja,
so einem Tempel.
die haben sowas Maya
Genau, ja.
oder ja, so, ne, indigene mittelamerikanische Kulturen, ne?
Ja. Ja, jetzt kommt Rick in sein Apartment wieder rein und er hat einmal kurz Rachel gerufen, ganz vorsichtig, hat aber die Waffe auch gezückt. Und jetzt nähert er sich dem, ist das das Bett oder die Couch? Ja, was soll das Bett sein, ne?
Ich kann es dir so gar nicht sagen, aber wahrscheinlich durch die Decke scheint es mir eher das Bett zu sein.
Ja, richtig. Und jetzt greift er gleich mit seiner Hand runter zur Decke. Also er nimmt erst die Waffe runter. Wir folgen sozusagen mit dem Blick der Waffe. Jetzt zupft er vorsichtig die Decke beiseite und darunter liegt Rachel.
Genau.
Und ist ganz friedlich. Sie hat ihn scheinbar nicht gehört. Deswegen er horcht jetzt auch einmal. Ist sie vielleicht tot, aber sie
Nee,
regt
sie
sich.
lebt.
Sie, genau. Sie bewegt sich. Jetzt macht sie die Augen auf. Die beiden gucken sich an.
Übrigens auch bei Rachel gab es tatsächlich noch eine andere Schauspielerin, die dafür im Gespräch war, nämlich Grace Jones. Was natürlich die Rolle doch etwas anders hätte wirken lassen. Und er hat seine gebrochenen Finger in der Schiene, hast du gesehen?
Aber das sah nach so improvisierter Schiene aus.
Ja, das gehe ich auch von aus.
Das hat er sich gerade wahrscheinlich
Und
irgendwo
da
auf dem
tritt sie
Weg.
das Einhorn, das Origami-Einhorn. Was natürlich auch wieder als Hinweis gedeutet werden kann, dass er ein Replikant ist, weil woher sollte jemand sonst wissen, dass er dauernd von diesem Einhorn träumt?
Weißt du, wer das gemacht haben könnte? Ich habe nämlich gerade das Gefühl, dass dieser eine Cop, der auch die ganze Zeit diese Dinger gemacht hat, dass der seine Wohnung durchsucht hat.
Ja.
Und der hat ihm das Ding dagelassen. Aber ich glaube, ja, jetzt kommt die Musik, das war's schon.
Jetzt sind Michael wir wieder Belief, in den 80ern.
Ridley Scott Production. Ja, ich finde, es ist ein starkes Ende, weil ich glaube aber, dadurch, dass er geht, entscheidet er sich auch, Mensch zu sein. Mhm. Mensch, das ist jetzt aber echt skurril. Das war's jetzt schon.
Ja, das wirkt so, ne? Wir haben keine Antwort auf die Frage, was er ist, ne?
Richtig, aber ich muss sagen, ich bin ein Fan davon. Ich mag das so offen, weil man dann eben noch weiter selber denken kann, darüber grübeln muss und einfach auch im Unklaren bleibt und einfach so denkt, oh nein, warum ist, wird hier nicht weitererzählt? Das ist ja eigentlich das Starke auch, was Filme können. Mir fällt noch was ein, jetzt wo der Abspann läuft. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, wo man den vielleicht einordnet, und da habe ich einfach mal so ganz optimistisch Top 100 gesagt, dass der da irgendwo drin ist, kann ich auch nicht wirklich sagen. Aber was ich sagen kann, wo der auf jeden Fall mit vorne mit dabei ist, finde ich, ist einfach das Visuelle. Die Bilder sind schön, die Kostüme passen super und einfach auch die Arbeit mit dem Licht unglaublich aufwendig und kleinteilig, und sowas mag ich, und diese Farben da drin richtig toll. Also deswegen ist das auf jeden Fall ein sehenswerter Film.
Ja,
und
das auf jeden Fall.
Wir sind am Ende. Hast du noch einen Abschluss?
Kann ich mich eigentlich nur dem anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich hätte jetzt noch ein bisschen was erzählen können zu der Produktionsgeschichte. Die war nämlich auch nicht frei von Problemen. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, wir schauen den Final Cut. Denn es gibt verschiedene Schnittversionen. Der erste Rough Cut war 4 Stunden lang.
Oh, okay.
Und die Produzenten haben Scott tatsächlich auch irgendwann die Gewalt über den Film entzogen.
Ja.
Und ihm den Schnitt entzogen. Und es war gerade Glück, dass er einen Tag, bevor sie sich dazu entschieden haben, den Film abgedreht hat.
Ja, gut. Ja, das ist dann eine Produzentenentscheidung, ne? Das,
ja.
Die müssen ja auch ein bisschen gucken, dass das alles...
Das nur zu dem Thema, warum öfter verschiedene Schnittfassungen von diesem Film herauskamen.
Okay.
Ja, es ist ein wirklich großer Film, was das Visuelle angeht. Wie gesagt, die Story, ja. Schauspieler sind auch gut und die Musik finde ich auch nicht schlecht. Aber irgendwie, er nimmt sich diese Auszeiten und diese Längen, die ich nicht immer sinnvoll finde, die einfach zu viel rausnehmen.
Ja. Ja, das würde ich auch, glaube ich, auch so sagen. Ja.
Aber ach, guck mal, die Rasterelektronen, die Mikroskopaufnahmen sind von 1977 gewesen.
Oh ja, ist ja auch schön. Ja, also dann würde ich sagen, oder hast
ich
du noch was?
Ich habe tatsächlich noch eine Frage an dich.
Gerne.
Wir haben ja vorhin erfahren, dass du den Film tatsächlich in Vorbereitung hierauf das erste Mal geschaut hast.
Genau, ja.
Wie ist denn so dein Eindruck nach den ersten 1-2 Sichtungen? Und ist der Film das, was du erwartet hast? Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du den Film vorher schon mal zumindest vom Namen her kanntest.
Doch, also der Name sagte mir was, und vor allem auch, es gibt ja auch, glaube ich, ein Remake, was noch nicht so alt ist, meine ich, oder?
Ja, das ist eine Fortsetzung.
Oder eine Fortsetzung, genau.
Blade Runner 2049.
So, richtig, genau. Also das habe ich nur mitgekriegt, dass es das gab, aber ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung davon, was das ist und was mich da erwartet. Und ich bin echt überrascht und frage mich halt, warum habe ich das nicht eher gesehen? Das ist ja oft so, ne? Aber wie das halt so ist, es gibt so viel zu gucken und der Film hat sich aber sehr gelohnt.
Das ist leider so, ja.
Ja, richtig. Nee, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Das war I Went to Films.
Zum Thema Blade Runner mit Markus und mit
Martin. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.